Hallihallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Ausgabe von eurem dynamischen Duo bei Film ab, Buch auf, gekonnt ahnungslos. Na, wer hätte es denken können? Der Podcast. Ja, und auch dieses Mal darf ich wieder Leon heute begrüßen und mit ihm zusammen euch ein bisschen was auf die Ohren geben. Schöne Grüße gehen raus nach Südhessen heute auch wieder.
Ja, die schicke ich natürlich wie immer zurück nach, ach was ist das, ist das überhaupt schon Nordhessen oder sagen wir mal Mittelhessen, ne? So an der Grenze. So weit sind wir ja gar nicht auseinander. Deshalb, ja, freut mich, dass wir es wieder geschafft haben und schöne Anmoderation, du, muss ich schon sagen.
Ja, man muss sich doch ein bisschen variabel halten, ja, bevor man sie in Monotonie verfällt.
Ja, und wie du es gesagt hast, wir sind ja noch schön jung und dynamisch, das muss man ja dann auch in der Anmoderation sehen. Ich finde, da hast du uns alle Ehre gemacht, sehr schön.
Läuft. Genau, wo seid ihr heute wieder gelandet? Nein, es ist nicht der Health and Lifestyle Podcast, sondern nach wie vor ein Film- und Buch-Podcast. Wir sind mitten im Abenteuer Feuerball in der Buchausgabe, sind jetzt beim dritten Teil von 5, haben wieder 5 knackfrische Kapitel für euch vorbereitet, die wir natürlich auch wieder diskutieren wollen und euch die ein oder andere Sache mit auf den Weg geben wollen, wo wir vielleicht d'accord sind oder eben nicht d'accord sind. Da tut sich bestimmt das ein oder andere Ding wieder auf. Genau, wir sind jetzt schon wirklich gut in der Mitte gelandet. Kapitel 11 bis 15, so ist bei mir im Buch terminiert, ja, same. Stehen heute an. Genau, wir sind auch gut in der Geschichte vorangekommen und ich glaube, da kannst du wie immer am besten unsere ZuhörerInnen abholen und kurz berichten, auf welcher tropischen Insel wir heute wieder stecken.
Absolut gerne. Ja, es ist ja nicht super viel passiert in Teilen. Das haben wir ja letztes Mal so ein bisschen bemängelt, aber ich nehme euch trotzdem kurz mit. Gelandet ist ein gutes Stichwort, was du da gerade hattest. Wir sind nämlich mittlerweile auf den Bahamas, wo Bond mittlerweile gelandet ist und eben auch ein weiteres Flugzeug, das entführt wurde, gelandet ist und zwar von Spectre entführt wurde. Und erwartet wurde das Flugzeug von unserer Nummer 1, die verwirrenderweise aber nicht der Boss des Ganzen ist, sondern es ist Lago, Emilio Lago, der dort mit seiner Superjacht vor Anker liegt und sich ein schönes Leben macht und nebenbei halt auch mal Flugzeuge entführt. Vor Ort, ja, passiert relativ wenig. Wir haben letztes Mal sehr viel Input gekriegt zum Thema Bomben, atomare Bomben, die Gefährlichkeit, die damit einhergeht. Die Bomben sind mittlerweile sicher unter Wasser versteckt worden, nämlich von Spectre, die sich da ihren Plan zurechtgelegt haben, der in Teilen noch nicht ganz hundertprozentig klar ist, aber wir haben schon viele Infos gekriegt. Sie wollen natürlich ein Stück weit erpressen, unsere Supermächte im namentlich England und Amerika. Und ja, Bond ist natürlich dazu aufgerufen, hier vor Ort jetzt Schadensbegrenzung zu machen, dass die schmutzige Bombe halt nicht irgendwo unkontrolliert zum Einsatz kommt, sondern ja, man das ganze Unheil noch abwenden kann. Insgesamt ist Bond aber halt auf dem Trip unterwegs. Es wird ein Sommerurlaub, weil er halt so gar keinen Sinn an dem Plan sieht. Nicht mal M war sich hundertprozentig sicher, hat aber gesagt, das ist unsere einzige Spur, ich schicke dich hin. Und ja, da sind wir jetzt angekommen. Das Letzte, was war, dass die Bomben versteckt wurden und Emilio Lago sich zurückgelehnt hat mit einem guten Drink. Und ich würde sagen, da steigen wir direkt wieder ein. Und ich würde an dich übergeben, weil du heute den Bärenanteil hast und uns dann sicher mit einem schönen Teaser oder Anmoderationstext für Kapitel 11 abholst. Außer du hast natürlich noch was an dem Rückblick hinzuzufügen.
Nein, natürlich nicht. Ich bin wieder gänzlich begeistert und habe natürlich den Vorteil zu wissen, wo wir sind. Aber klar, ich denke, das hilft schon mal sehr und ich würde gerne auch in Kapitel 11 reingehen. Wie du schon sagst, heute darf ich wieder mal 3 Kapitel vorstellen. Und das erste heißt Domino. Und nein, wir reden nicht über das Spiel. Also, eine willensstarke Frau mit feurigem Temperament gesucht? Dann sind sie in diesem Kapitel genau richtig. Die liebreizende Dame mit eher schwierigem Charisma und durchwachsenem Smalltalk-Talent wickelt unser 007 in 0,nix um ihren Finger und kann mit rasantem Fahrverhalten, Interesse an nikotinhaltigen Produkten und einem fraglichen alkoholischen Durst punkten. Hier ist der Name Programm. Willkommen auf der großen Bond-Bühne, Dominetta.
Sehr schön. Das gefällt mir.
Genau. Das freut mich zu hören. Wie ihr bestimmt aus diesem kleinen Text entnehmen könnt, ist auch mittlerweile unser guter James auf den Bahamas gelandet, um genau zu sein, in Nassau. Wir starten aber diesem Kapitel nicht aus James Sicht, die Erzählperspektive, sondern eben aus der einer Frau, die, man hätte sich auch verwechseln können, einen ähnlichen Fahrstil wie der gute James an den Tag legt und mit ihrem MG2-Sitzer durch die Straßen von Nassau, ich weiß gar nicht, ob Braus nicht sogar noch untertrieben ist, sagen wir mal, donnert, da auch gern und gut die guten Straßenverkehrsordnungen vergisst und ruckzuck einer Kutsche mal sehr krass die Vorfahrt nimmt. Das arme Tier ist schon 3 Tode gestorben. Genau, der Kutscher findet das auch gar nicht lustig. Und Dominette erreicht kurz darauf aber ihr Ziel, wie sie später uns vorgestellt wird. Das war jetzt vorweggegriffen, aber ich glaube, es ist allen ja, klar.
Geht klar, glaube ich.
Der gute Kutscher holt sie dann ein und möchte eigentlich mit ihr ein ernstes Gespräch führen, ob sie noch alle am Brett hat. Sie entschuldigt sich auch nicht, also sie sieht da nicht den Fehler in ihrem Fahrverhalten. Und er kann von Schlimmerem absehen, weil sie dann doch sehr attraktiv wirkt und man damit dann immer ganz gut punkten kann.
Ja, und zugegeben, er hat jetzt auch nicht die beste Verhandlungsposition. Aber da wolltest du, glaube ich, gerade drauf eingehen, ne?
Ja, genau. Sie gibt ihm dann auch recht schnell zu verstehen, dass sie in ihm das Problem für den Straßenverkehr sieht und er in seinem horrenden Alter mit seinem Gefährt auch nichts mehr auf der Straße verloren hat und es Leute gibt, die haben wichtige Termine und ja, dann aus ihrer Sicht das Gespräch auch beendet ist. Er weiß gar nicht, wie ihm geschieht. Murmelt dann noch was von einem Kessem-Mädchen, Begrifflichkeit, die heute auch keiner mehr benutzt. Ja, und bei mir wird wieder mal erwähnt, natürlich, welche Ethnie der gute Mann angehört. Und da wird natürlich auch wieder gut und gern nicht auf das Wort Neger verzichtet.
Absolut nicht.
Es wird aber tatsächlich besser, da komme ich aber gleich zu. Also es kann anscheinend auch anders. Nun gut, Bond beobachtet diese ganze Szenerie und sieht, wie die Frau in einen Tabakladen geht. Ist auch der gleichen Meinung wie der gute Kutscher. Also er meint auch, das ist ein Kesses Mädchen. Und ja, die Frau will sich vom Zigarettenverkäufer oder Tabakverkäufer beraten lassen. Was ist denn so die ekelhafteste Sorte? Das ist natürlich eine super Verkaufsgrundlage für einen Verkäufer, der gar nichts damit anzufangen weiß. Ja, sie erklärt ihm halt, sie möchte mit dem Rauchen aufhören und deswegen braucht sie die ekelhaften, die es gibt. James schaltet sich ein, weil der Verkäufer anscheinend seinen Job nicht sonderlich gut macht und ja, fängt an, ihr Sachen zu empfehlen und bietet ihre Hilfe an. Wir erfahren dann aus der Sicht der Dame, wie sie James wahrnimmt. Anscheinend ein Mitte-30-Jähriger, da muss sie schwer schlucken, weil durch die ganzen Abenteuer plus Kriegseinsatz und so weiter und so fort, 30 Sportliches.
Ich dachte tatsächlich erst, hat sich gut gehalten, würde ich sagen.
Ganze Ecke älter, aber okay. Er sieht auch sauber aus, autoritär und ja, auch nicht sonderlich schlecht anscheinend, aber das haben uns ja schon mehrere Damen bestätigt. Und ja, sie denkt sich, komm, dann soll der Onkel mir mal helfen, ich lasse mich mal drauf ein, aber ganz einfach mache ich es ihm nicht. Ja, Bond sagt, es gibt so 2 Alternativen, er ist auch großer Experte auf dem Gebiet, man kann ganz aufhören oder, also es ist meistens zum Scheitern verurteilt, weil man relativ schnell rückfällig wird, oder man setzt den Nikotingehalt runter und man raucht einfach mildere Dinge. Er kauft dir dann auch direkt eine Packung, die er ihr empfehlen könnte. Für sich aber die normalen Chesterfields nach wie vor. Also, naja, irgendwie da so solidarisch sich anpassen, das ist ja auch nicht so sein Ding. Sie weiß gar nicht, wie ihr geschieht, weil er das einfach alles in kürzester Zeit abwickelt, nimmt die Zigaretten trotzdem dankend an. Ja, und James hat dann auch die Befürchtung, naja, ich glaube, Nikotin ist nicht ihr einziges Laster. Es könnte auch gut und gern der Alkohol mit drin sein. Und fragt sie halt dementsprechend auch, naja, schauen wir mal gern ein bisschen öfters ins Glas. Die Frau versteht den Wink mit dem Zaunfall und sagt, okay, wir können zusammen zu einer Lokalität fahren, wenn wir das rausfinden wollen. Lass uns doch mal auf die Reise gehen. James nimmt natürlich höflich an und sie lädt ihn auch ein, bei sich mitzufahren.
Ja, ist ein guter Punkt nämlich, weil das macht er sonst nicht. Sonst ist er hier immer der sportliche Fahrer. Ist mal die Seiten gewechselt. Aber ich glaube, das haben wir damals im Film auch festgestellt, dass es einer der ersten Filme ist, wo er mal nicht selbst der Chauffierende ist, sage ich mal.
Ja, aber das war ja dann auch eher der Gegenseite geschuldet, mit der er da so eine lebensbedrohliche Fahrt hatte. Die ist aber nicht minder einfach, diese ganze Fahrt. Und James ist nicht nur wegen der Hitze am Schwitzen, kann man, glaube ich, daraus resultieren. Auch hier wieder, wie gesagt, maximal rasanter Fahrstil. Also wir haben noch nicht einen normalen Autofahrer bei diesen Leuten da erlebt. Also scheint eine Berufskrankheit zu sein im weitesten Feld. Vogelwild. Ja, James, dann wechseln wir mal die Erzählersicht. Wir nehmen jetzt die gute Dame klar, war aus James seiner Sicht. Sie ist gekleidet wie für eine Regatta, trägt auch einen Hut mit Disco Volante auf diesem Hut aufgestickt, also irgendwie so ein Bootsfahrhut in Anführungsstrichen.
Richtiger und Fanboy von der Disco. Fangirl, Entschuldigung.
Absolut. Und James hat auch im Vorfeld viel Recherche betrieben. Er hat nämlich die Personalien gecheckt von allen Leuten, die so in letzter Zeit auf die Insel gekommen ist, unter anderem auch ihren. Deswegen weiß er ganz genau, mit wem er es zu tun hat, nämlich mit Dominetta Vitali aus Südtirol, Italien. 29 Jahre jung und laut eigenen Angaben Schauspielerin. Mehr oder minder erfolgreich anscheinend. Und ist zusammen mit eben der besagten Disco Volante auf die Insel gekommen. Man munkelt, dass sie die Geliebte vom Besitzer dieser Disco Volante, einem Emilio Lago, sein soll. Und die hiesige Polizei findet dafür auch ganz andere Begrifflichkeiten und tituliert sie auch gerne als Flittchen oder härtere Sachen. Brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht ausarbeiten. James ist aber Gentleman und verzichtet auf solche wilden Anschuldigungen, außer für Professionelle, die sich diesen Berufsweg ausgesucht haben. Er meint, er macht sich immer gerne selber ein Bild von der Damenwelt. Und so ein deftiges Vokabular wird er auch eigentlich nie in den Mund nehmen, ist nicht seins. Ja. Muss aber schnell merken, dass die gute Dominetta einen sehr starken Willen hat, Unabhängigkeit ausstrahlt und macht, was sie will und nicht, was andere wollen, was ja von diesem Flittchen-Gedanken weggeht, weil das ja meistens damit konnotiert ist, dass man sich da dem Männerverhalten beugt und gar nicht selbst irgendwie sich ausleben möchte oder was auch immer. Sondern es ist ja ein sehr negativ behafteter Begriff tatsächlich.
Aber hätte man vielleicht vom Vornamen auch ein Stück weit ableiten können, Dominetta, Dominant, hat vielleicht der Autor ein bisschen mitgedacht.
Vielleicht. James ist zwar von der Fahrweise, die maximal rasant ist, nicht so der allergrößte Fan, aber zieht den größtmöglichen Hut vor Dominetta, weil er sagt, normalerweise Frau am Steuer, ungeheuer, ganz, ganz schlimm, wäre eine Zumutung für jeden Straßenverkehr, Sicherheitsabstand und so weiter und so fort wird missachtet, Spiegel sind nur da, um sich zu schminken. Und so mehr Frauen im Auto, umso größer die Gefahr, weil man dann noch anfängt, miteinander zu reden und das kriegt man anscheinend nicht multitaskingfähig hin, dabei auf die Straße zu achten, sondern man dreht sich dann auch gerne mal um das Gespräch aufrechtzuerhalten. Lebensgefährlich resultiert der gute James daraus. Doch die gute Dominetta, die fährt wie ein Mann. Spiegel, nur zum Verkehr gedacht, sturer Blick nach vorn, man kann sich auch unterhalten, wenn man nach vorne guckt und der Motor, der schnurrt wie ein Kätzchen.
Ja. Eindeutigen Mann kann man da nur sagen, eindeutigen Mann, also. Ja.
Frauenbild wieder eine vollkommene Katastrophe und sehr, sehr stereotypenlastisch, aber naja, gut. Er macht, also wie gesagt, wildenstark und so weiter und so fort, haben wir jetzt gerade schon angerissen bei Dominetta. Verhalten ist auch nicht so eine ganz angenehme Zeitgenossin. Ja, hat auch aus James Sicht ein animalisches Wesen, temperamentvoll und sinnlich. Ja, dann zieht er noch so eine wilde Metapher zu einer Araberstute, die sie darstellt.
Die hat er bei mir ausgelassen.
Ja, sei froh drum. Und der richtige Reiter würde sie zügeln können und gerne wäre er dieser Reiter, der sie mal zügelt. Ui, aber leider sitzt gerade jemand anderes im Sattel, nämlich der gute Emilio.
Ich verstehe es,
was du meinst. Naja, mal gucken, wie sattelfest der gute ist. Ja.
Hui.
Aber dann sammelt er sich und sagt, na komm, es geht jetzt erstmal um die Arbeit, alles andere zur anderen Zeit. Dann erreichen sie natürlich auch wieder in Bestzeit ihr Ziel, eine angenehme Lokalität, bisschen außerhalb, an einem alten Anlieger. Und dann werden sie von einem farbigen, ich wiederhole farbig, nicht Neger, zum Tisch geleitet. Spannend, spannend.
Ja, nicht schlecht, das gab's selten, würde ich sagen, bisher.
Genau. Am Tisch geht es natürlich nicht darum, was zu essen großartig, sondern James fragt, naja, will sie was Hartes oder was Leichtes trinken? Sie sagt, ja, was Leichtes, so einen doppelten Bloody Mary würde ich nehmen. James fällt quasi aus allen Wolken, bestellt sich dann trotzdem noch einen Wodka Tonic, also fahren dürfte eigentlich keiner mehr von den beiden, und fragt, ja, doppelter Bloody Mary, also das ist schon nicht wenig. Dann sagt sie, ja, mein Gott, das ist doch Tomatensaft, also das bisschen Alkohol da drin, das spürt man auch gar nicht, ist doch lächerlich. Natürlich.
Mittags um 12, wer kennt's nicht?
Dann fängt sie an, James auszufragen und denkt sich, naja, ich kenne den nicht und die Insel ist nicht so groß, wenn man hier schon eine Weile ist wie sie, also ein halbes Jahr fast, dann kennt man die Leute ganz gut, also muss er doch irgendwie neu sein, er kennt es auch an seiner Bräunung und so weiter und sagt, ja, ich bin gestern gekommen, ich suche eine nette Immobilie, dachte, außerhalb der Saison sind die Preise auch besser. Ja, das ist so der Plan. Und sie sagt, ja, sie wäre, wie gesagt, seit einem halben Jahr da, ist mit der Disco Volante gekommen. Die gehört ihrem Verwandten, wohlgemerkt Verwandten. Mal gucken, wie lange das noch so bleibt. Und sie wohnt auf einem Anwesen in Leaford Key. Ja, nächste Woche sind sie auch schon wieder weg. James sagt, ach, das ist aber schlecht. Das tut ihm aber leid. Er würde so gern noch mit ihr Zeit verbringen wollen. Und Dominetta sagt dann einfach eiskalt, ja, Diggi, gib dir mal mehr Mühe, wenn du mit mir flirten willst, weil das ist gerade richtig schlecht.
Ja, es war ungewöhnlich schlecht von ihm, muss man schon sagen. Also, da hat er sich schon mal mehr bemüht, würde ich behaupten.
Ja, sie merkt irgendwie an seinem Gesichtsausdruck, dass das ein bisschen hart war. Sagt dann, ja, sorry, aber ich habe langsam hier die Schnauze voll. Ich werde die ganze Zeit von irgendwelchen alten, notgeilen Kerlen angegraben. Hier gibt es halt irgendwie nur so alte, reiche Säcke und die kann man nur mit unhöflichem Verhalten quasi abwimmeln. Spannende These. Und es gäbe kaum Jüngere, aber das wird James auch noch am eigenen Leib erfahren, wenn sich dann die alten Omis an ihn ranschmeißen. Dann weiß er, wovon sie redet. Ja, er bricht dann das Thema irgendwann ab und fängt an, über die aphrodisierende Wirkung von Muscheln zu reden. Und ja, dann verliert sie sich da irgendwie in so einem Hin und Her und sie fragt, ja, klappt das denn wirklich? Und naja, er sagt, na, bisher noch nicht, aber wir können das ja gerne mal zusammen ausprobieren. Also
das finde ich noch billiger. Also. Das ist so wild.
Ja, das sagt sie dann ihm auch. Sie sagt dann auch sofort, ganz schlechter Call, ist ja wie bei den Rentnern hier gerade. Es tut schon richtig weh beim Lesen. Und dann probiert sie ihre neuen Ziggis aus, die er ihr gekauft hat und sagt, naja, gar nicht schlecht, gar nicht kacke. Und fragt dann aber auch, ja, warum titulierst du dich als Experte, wenn du doch selber am Rauchen bist? Dann meint er, naja, er hat es halt oft genug probiert und weiß, worauf es ankommt. Dann ist er auch wieder dran mit dem Fragen und fragt, ja, warum, um Gottes Willen, kann sie so gut Englisch, wenn sie doch irgendwie, also sie hat so einen starken italienischen Akzent, aber trotzdem ist ihr Englisch sehr, sehr gut. Also es ist nicht so urlaubsmäßig unterwegs. Und dann beginnt sie von ihrer Biografie zu erzählen, dass sie eben auf einer englischen Schule war, in England auch selbst, dann noch Schauspiel studiert hat, ihre Eltern in Italien verstorben sind, sie deswegen dann zurückgereist ist und mit einem englischen Schauspiel-Background kriegt man Italien anscheinend schlecht Karten, also deswegen den Job konnte sie sich klemmen. Dann interessiert natürlich James noch, okay, was hat es mit dem Typen da auf dem Boot, deinem Verwandten auf sich? Dann gesteht sie dann auf einmal, naja, so richtig verwandt sind wir nicht, weil wir schlafen halt auch miteinander, das könnte sonst macht man selbst werden. In Italien nicht. Er ist eher so mein Vormund. Ja, und sagt dann auch, ja, wenn du Bock hast, kannst du gerne mal rumkommen, aufs Boot, Lago kennenlernen, der macht das gerne. Er ist gerade hier, weil er auf Schatzsuche ist. Viel genaueres weiß sie jetzt auch nicht unbedingt und darf sie auch nicht erfahren, damit sie nicht irgendwie was ausplaudert. Und seit letzter Woche sind etliche Teilhaber dieser Unternehmung gekommen, so richtig ernste Geschäftsmänner, die nur deswegen da sind, die haben überhaupt keinen Spaß an der ganzen Location, die über ein Unternehmen nix, die interessiert halt nur diese Schatzsuche. Und heute Abend ist tatsächlich eine Riesenparty im Casino, da spitzt natürlich James erst recht die Ohren. Und ja, dann fragt James, ja, was machst du dann einen lieben langen Tag, also wenn du mit dieser Schatzsuche nicht involviert bist und so weiter und so fort. Und sagt die gute Dominetta, ja, ich gehe dann halt shoppen und gehe auch tauchen. Und manchmal, wenn ich Glück habe, darf ich dann von der Besatzung jemanden mitnehmen oder einen Fischer. Und dann tauche ich besonders gern. Wo ich dachte, ist das irgendwie eine sexuelle Anspielung, dass sie sich auch andersweitig die Zeit mit denen vertreibt. Aber das ist eine wilde These von mir, einfach nur. Genau.
Ist aber berechtigt an der Stelle auch. Also finde ich, kann man sich schon mal so überlegen.
Abschließend nutzt auch James diese Gelegenheit und möchte einhaken und sagt, ah, tauchen, das trifft sich gut, ich habe mein ganzes Equipment dabei, wir können doch auch mal eine Runde schnorcheln gehen, und fragt sie halt damit nach einem Date. Sie sagt, naja, okay, ja, vielleicht, wenn ich mal Zeit habe, mal gucken, jetzt muss ich aber los, hier, nimm dir ein Taxi, ich nehme dich jetzt nicht mit zurück, das ist für mich ein Umweg. Ich weiß zwar gar nicht, wo er hin will, aber es ist auf jeden Fall ein Umweg. Ja, er verabschiedet sich noch und sagt dann, ja, dann sehen wir uns ja vielleicht heute Abend im Casino. Sie sagt, naja, vielleicht. Wahrscheinlichkeit eher geringfügig. Aber wirft ihm noch einen vielversprechenden Blick zu, der ihm zu verstehen gibt, okay, so ganz scheiße findet sie mich anscheinend nicht. Und er macht sich da ganz große Hoffnung. Und er verabschiedet sich dann von ihr und sie sagt, ey, bitte, bitte nenn mich nicht Dominetta. Das macht keiner. Nenn mich doch einfach Domino. Und damit schließt sich der Kreis zum Kapitelnamen. Sie verduftet und James nennt sie dann noch ja, halb ironisch ein Miststück, bezahlt und ruft ein Taxi. Und somit geht das Kapitel zu Ende.
So nämlich, ja, hat sich gut der Kreis geschlossen mit der Überschrift und dem Ende. Aber ja, wurde schon ein bisschen im Regen stehen lassen, finde ich. Also so groß ist die Insel jetzt auch nicht, dass man da nicht einen Umweg fahren könnte. Den siehst du wahrscheinlich auf der Kilometeranzeige nicht mal. Aber hey, konnte er vielleicht doch nicht so landen.
Tja, schwierig, die Frauen, schwierig.
Wie heißt denn das nächste Kapitel? Da kannst du uns gern mal, ja, wie immer, bei mir ohne Namen.
Kleiner Spoiler, also irgendwie haben wir jetzt so, jetzt dieses Kapitel haben wir Dominetta kennengelernt oder Domino. Nächstes Kapitel setzen wir uns mit einer anderen Persönlichkeit auseinander. Ja. Darauf okay. Das Kapitel mit einer nächsten Persönlichkeit auseinander.
Okay.
Dieses Kapitel heißt verheißungsvoll Der Mann von der CIA.
Ja, sehr schön, da knüpfe ich doch direkt mal an. Bond auf der Suche nach einer Spur. Die örtlichen Behörden bestechen dabei mit fehlender Seriosität und fehlendem Engagement. Wie gut, dass die CIA ihm unter die Arme greift und einen Mr. X schickt. Doch die Transformation könnte besser nicht sein. Ein Superbrain und absoluter Bond-Fan soll mit ihm gemeinsam die Insel unsicher machen. Und der Mann hat Potenzial. Gar nicht richtig da, schon steht der perfekt konstruierte Fall. Jeder Comic-Autor wäre stolz. Oder ist er gar nicht so weit weg von der Realität? Nach einem Dry Martini klingt es jedenfalls schon mal plausibler. Vielleicht auch nach mehreren Dry Martinis, aber hey, den Interpretationsspielraum überlasse ich euch. Genau, ja, wir sind mittlerweile Richtung Flugplatz unterwegs. Es gibt doch tatsächlich in Nassau auch einen Flugplatz. Man muss nicht im Wasser landen, sondern man kann auch auf der Landebahn landen, wenn man das denn vorzieht. Und dort soll ein gewisser F oder Mr. Larkin aufkreuzen, den Bond abholen soll. Und der Gute ist von der CIA. Bond macht sich nicht so richtig viele Hoffnungen, denkt so, Alter, da kommt wieder so ein richtig nerviger, so ein typischer Ami halt, kann ich nichts mit anfangen, soll mir da nur nicht reinquatschen. Das einzig Geile daran ist eigentlich, dass er coole Gerätschaften von der CIA mitbringt und ey, machen wir uns nichts vor, die waren halt schon immer geiler ausgerüstet als halt der Secret Service und deshalb, das hat schon was. Da macht er sich durchaus Hoffnungen und ja, schaut sich mal am Flughafen um. Ja, während der Fahrt zum Flugplatz denkt er über seinen vormittäglichen Ausflug nach und ja, das ist der Fall, weil er halt feststellt, so die Insel hat jetzt auch nicht wirklich viel zu bieten, also ist eher so im Urlaubsmodus und denkt so, die Strände sind ganz geil, aber ansonsten die Insel hält jetzt nicht so viel bereit, deshalb schweifen seine Gedanken ab und wir erfahren, dass er am Vormittag bei dem Adjutanten des Gouverneurs zu empfangen war, sag ich mal, oder empfangen worden ist und sich da eben mit auseinandergesetzt hat, was denn gerade so der aktuelle Stand ist, sich ein bisschen die Unterstützung versucht hat zuzusichern. Ja, dabei ist ihm schon aufgefallen, so die sind hier ein bisschen stümperhaft unterwegs. Schon allein die Ankündigung, dass er kommt und vom Flughafen abgeholt werden sollte und so die Tage zuvor, das ist natürlich nicht so super toll. Aber die Besprechung lief dann tatsächlich ein bisschen besser. Nach dem Frühstück ist er eben zu der Besprechung hingegangen, hat da sich mit den Beamten ausgetauscht. Also waren verschiedenste Behörden mit am Start, wie Polizei, Zoll, Einreisekontrollen, wobei das meistens der Zoll macht. Aber ich glaube, es gab noch mal sowas wie Ausländerbehörde oder irgendwie sowas, die auch mit dabei war. Und ja, Bond trifft da tatsächlich auf geballte Inkompetenz, wie sich allerdings so ein bisschen herausstellt. Also sichern in bestem Wissen und Gewissen die vollste Unterstützung zu. Aber Bond merkt halt auch schnell so, ey, hier nimmt es keiner so richtig ernst. Die ticken hier ein bisschen anders. Die machen sich da nichts groß draus. Das Problem ist natürlich auch alles strengste Geheimhaltung. Sie dürfen eigentlich auch nicht wirklich was wissen. Die einzigen Infos, die Bond oder der Infos hat, ist halt Bond. Und das ist natürlich eher unpraktisch, um die Leute von seinem Vorhaben zu überzeugen. Dennoch versucht er natürlich an verschiedene Informationen ranzukommen. Die wichtigste natürlich ist hier vor kurzem irgendwo ein Flieger gelandet. Hätte man doch sehen können, ist ja ein großes Ding. Ist aber leider natürlich nichts aufgetaucht. Die haben hier ja super Radar aufgebaut und so. Das hätten wir gesehen, das hätten wir mitgekriegt. Sagen sie noch so leicht dahin, bis sich dann herausstellt, ja, vielleicht sind wir auch ein bisschen unterbesetzt beim Radar und es könnte schon sein, dass vielleicht auch was gelandet ist oder zu Nachtstunden irgendwie aufgetaucht ist, was wir dann aus den Augen verloren haben, wo halt gerade nicht der entsprechende Schalter besetzt war. Jo, das ist natürlich schon mal so nicht die höchste Kompetenz, auf die Bond dort trifft. Und ja, hat sich dann mal noch weiter umgeschaut und weiter umgehorcht und hat dann die Einreiseformulare vorgelegt bekommen, die von den letzten 2 Wochen eben durchgegangen ist, und versucht erstmal da in die Richtung weiter zu ermitteln, fragt so, ja, ist hier vielleicht eine Gruppe von Männern aufgetaucht, so Europäer, 20 bis 30 Personen, könnte ja aufgefallen sein auf der Insel, scheint sich ja jeder jeden zu kennen, aber dem ist nicht der Fall, wobei dann ein lieber Kollege doch meint so, ja, vielleicht haben wir da doch eine Gruppe, die könnte ganz interessant sein, die passt schon auch auf deine Beschreibung, es könnten genau die Leute sein, die Bond sucht. Sind nicht wirklich auffällig, aber wäre vielleicht einen genaueren Check durchaus sinnvoll. Und da wird Bond natürlich ein bisschen hellhörig, sagt, ja, das ist ja genau das Problem. Solche Leute, die versuchen ja möglichst unauffällig zu sein. Also wir sollten hier vielleicht nicht gleich alles abtun, dass es keine auch unauffällige Gruppe geben kann, die hier irgendwelche Sachen plant. Deshalb würde er sich die gern auch mal anschauen. Ja, also man versucht es weiterhin abzuwimmeln tatsächlich und sagt so, hä, die sind nur für eine Schatzsuche da, so, da brauchst du dich nicht drum kümmern, das ist wirklich bescheuert, sich jetzt hier mit der Zeit, die Zeit um die Ohren zu schlagen. Und er sagt so, nee, das ist denen ihr Vorgehen, da könnte ich mir schon was vorstellen, dass da zumindest was dran ist. Außerdem, sind wir ehrlich, es ist unsere einzige Spur. Dann kriegt er noch die Info, da gibt es eine große Yacht, die haben sogar ein eigenes Flugzeug, da ist richtig Kohle da und ja, der wittert da schon was. Und möchte sich dementsprechend da mal genauer umschauen, bekommt dann eben noch die Info, dass es sich um einen gewissen Lago handelt, der mit seinen Jüngern hier irgendwie auf Schatzsuche eben ist. Und die benehmen sich schon so gut eben, dass es fast wieder auffällig ist. Ja, damit erstmal auseinandergesetzt mit den ganzen Einreisepapieren und hat da versucht, ein paar Nachforschungen anzustellen und ist dann daraufhin auch in die Stadt gegangen, um sich da mal umzuhören, was denn so über die Leute vielleicht auch gesprochen wird. Also da hat er die ganz alte Detektivschule angewandt und praktischerweise, wir haben es im letzten Kapitel gehört, ist er dabei natürlich Dominetta, wollte ich schon sagen, aber wir müssen sie Domino nennen, sorry, mein Fehler, über den Weg gelaufen und wie das ausgegangen ist, das kennen wir ja mittlerweile.
Ja, um da kurz einzuhaken, dieser Besuch bei dem Vizegouverneur und so weiter kommt mir relativ bekannt vor aus der Geschichte rund um Dr. No.
Ja, total.
Also irgendwie hast du diesen Vizegouverneur, dem das alles scheißegal ist und der aufs politische Wohlgesinnt ist und alles abmoderiert.
Ja.
Und James immer wieder nachhakt und der Commissioner ihm dann immer zur Seite springt und sagt, naja, also das und das ist wirklich irgendwie ein bisschen komisch und das ist wirklich so. Und der Gouverneur wieder, ja, aber ach, das kann ich mir nicht, also das sind ja, nein, das kann ja nicht sein. Und ja, untersuchen Sie mal, aber
bloß nicht zu viel aufwirbeln und genau, kein Aufsehen erregen, weil das könnte ja dann schlimme Folgen haben, da müsste man ja arbeiten. Und ich könnte mir aber vorstellen, dass früher die Kolonien, sag ich mal, oder die ja eben nicht auf wirklich englischem Boden regierte, unter englischer Flagge regierte Sachen oder ja, Distrikte, wie auch immer man es nennen will, dass die schon so ein bisschen diese Einstellung hatten, so ich chill mein Leben in der Karibik, bloß keine Arbeit und vielleicht ist deshalb so da die Ähnlichkeit vorhanden. Jedenfalls sind wir mittlerweile am Flughafen tatsächlich, da war ja unser guter Bond hin auf dem Weg und er hat sich da mal in die Times vertieft, weil er noch ein bisschen Wartezeit hat und in der Times durchforstet er mal so, gibt es hier irgendwo weltweit vielleicht ein bisschen Aufsehen um ein verschwundenes Flugzeug, was steht denn so geschrieben, kann da allerdings nicht so richtig was finden und in dem Moment tritt dann auch unsere gute Triple Null oder Triple Zero an ihn heran und tatsächlich eine Riesenüberraschung für unseren guten Bond, weil es ist halt nicht ein gewisser Mr. Larkin oder ein Mr. X oder wie auch sonst, sondern es ist unser großer Felix Leiter höchstpersönlich, der sich die Ehre gibt und Bond mal eine kleine Stippvisite bei ihm abgibt. Und Leiter bestens vorbereitet. Die CIA ist da anscheinend auch sehr gut organisiert, hat sich schon einen Wagen organisiert. Natürlich unauffällig hat er den bestellt. Das Einzige, was ich nicht verstanden habe, Bond übernimmt dann das Steuer. Also wir kehren zu unseren alten Rollenbildern zurück. Aber vielleicht liegt es daran, dass ja unser Leiter hier keine echten, oder zumindest einen Arm nicht mehr echt hat. Da wird ja immer wieder von Klaue gesprochen. Ah. Oder wie ist es bei dir beschrieben?
Bei mir wurde es tatsächlich verargumentiert, dass Felix gesagt hat, hey, James, du Inselaffe, du kannst besser auf der linken Seite fahren. Fahr du mal.
Oh, nice.
Ich kann das nicht.
Das ist ein guter Punkt. Soweit habe ich nicht gedacht tatsächlich, weil bei mir stand wieder gar nichts dazu. Und ich habe mich gefragt, so, ja, warum hockt der sich jetzt ans Steuer, wenn doch der andere den Wagen gemietet hat?
Aber ja, spannend. Ja, ist eigentlich ein ganz guter Call, das so zu argumentieren. Und im zweiten Satz war es dann irgendwie, ja, dann kann ich auch mal gucken, ob du jetzt mittlerweile besser Auto fährst, so nach dem Motto, so
Fahrschule. Ja, die hatten es ja auch schon im letzten Buch, oder vor, war es vorletzte? Ah, bei Goldfinger am Ende. Hat er sich auch drüber ausgelassen, dass Pontiac eigentlich keine Ahnung hat vom Fahren und er ihm mal zeigen sollte, wie es richtig geht. Das ist anscheinend jetzt die Trainingseinheit. Genau, während der Fahrt fragt Bond dann so ein bisschen oder erfährt, dass Leiter eben von der CIA einberufen wurde, weil Großalarm geschlagen wurde. Und ja, da wurde eben alles eingezogen, was irgendwie in Zusammenhang mit der CIA steht. Also sie konnten alle Kräfte brauchen, auch auf Abruf. Und es gab wohl einen Riesenschock in Amerika, die da versucht haben, alles in Gang zu setzen. Ähnlich war es ja auch in London oder mit dem majestätischen Geheimdienst, sag ich mal. Als Einzige, was halt nicht so krass geil war für Leiter, war, dass er nach Nassau musste und eigentlich so absolut keinen Bock hatte. Ich frage so, was soll ich da? Da bin ich ja komplett weg vom Spielfeld, da passiert überhaupt nichts Wichtiges. Aber dann fiel der Name Bond und da hat das Fanherz dann aber ganz groß galoppiert und er hat gesagt, so, das reicht mir schon als Grund, ich gehe nach Nassau, ich habe mir der Bock, mit Bond zusammenzuarbeiten. Und genau, das ist dann der Grund, warum Leiter ihm die Ehre gibt. Bond darf dann seinerseits auch noch seine Geschichte samt Kur erzählen, wie es ihn hierhin verschlagen hat. Und beide werden allerdings dann nicht so richtig schlau daraus, warum eigentlich ein Angriff auf Bond in London durchgeführt wurde. Das ist dann der Aufhänger im Anschluss, wo sie sich ein bisschen drüber unterhalten und Felix in Superbrain-Manier kombiniert gleich mal richtig gut, dass der Drohbrief von Spectre ja in Washington aufgegeben wurde und unsere schlauen Füchse hier, die kombinieren halt mal, Washington gibt's halt auch nochmal in England und das liegt praktischerweise direkt neben dem Kurgebiet und es ist eben nicht Washington in DC, sondern das könnte auch das Washington in England sein, so zumindest Felix Leiters Annahme. Ja, Bond findet es richtig weit hergeholt, der fühlt es gar nicht. Es ist sicher das richtige Washington gemeint, sagt er, ey, wo geht die Post ab? Natürlich in Amerika, nicht irgendwo in einem unwichtigen Washington in England. Aber Leiter will davon nichts hören, er kombiniert erstmal weiter und sagt so, ey, wann entführt man am besten Flugzeuge? Das wusste ich jetzt tatsächlich auch noch nicht, aber anscheinend bei Vollmond ist es richtig gut für eine Flugzeugraubaktion. Und dann kommt ja noch erschwerend hinzu, sie haben es aber erst 5 Tage nach Vollmond durchgeführt, wo Bond sagt, ja eben, ist ja nicht bei Vollmond, sondern es war ja danach, also kannst ja deine Theorie eigentlich sonst wohin schieben, das haut ja nicht mehr hin. Und dann sagt er, hier, hör zu, du hast doch da eine kleine Grillaktion in der Kur gestartet. Unser guter Laufbursche, den du da angesprochen hast, der könnte ja damit was zu tun haben. Und das wären ja genau die 5 Tage, die der Absender hier so ein bisschen verzögert war, sodass dann überhaupt die Aktion erst gestartet war. Und find eigentlich, ja, Bond findet es sehr weit hergeholt. Leiter ist eigentlich ziemlich zufrieden da und sagt so, ja, dann war wahrscheinlich der Auftraggeber halt sauer auf den guten Laufburschen, den du da ein bisschen gegrillt hast. Und schwuppdiwupp wurde halt die Liquidierung beauftragt. Und Bond hat halt zufällig dann gesehen, gut, da kommt der Zufall mit rein, wie der halt liquidiert wurde. Oh, war halt zufällig zugegen, ist vielleicht ein bisschen fragwürdig, aber das passt schon. Leiter hat sich das ganz gut zurechtgelegt. Hat da auf jeden Fall 0,x ganz gut hingebogen. Und ich habe mich gefragt, soweit entfernt von der Realität, soweit wir jetzt auf dem Stand sind, ist er ja gar nicht, oder wie?
Nee, er hat ja eigentlich genau das aufgedeckt, was James nicht wahrnimmt.
Absolut.
Und das Spannende ist, dass James es hier als sehr weit hergeholt abtut und später dreht sich der Spieß eigentlich genau um.
Ja.
Aber nun gut, ich will nicht zu viel vorwegnehmen.
Ganz wild auf jeden Fall. Ich finde es auch, dass Bond da so wenig Eingebung hat oder sich da so wenig mit sich reden lässt, ist eigentlich krass. Andererseits finde ich es auch krass, dass hier schon eigentlich die ganze Geschichte auf dem Silbertablett serviert liegt und wir vielleicht gerade in der Mitte vom Buch sind. Man könnte ja daraus ganz gute Schlüsse ziehen, aber Bond ist sich halt sicher, nicht mal im Comic gibt es so ein undenkbares Szenario, wo halt aber Leiter auch gleich wieder kommt und sagt, so, ey, im echten Leben, ganz ehrlich, da werden auch keine Atombomben samt Flugzeug gestohlen, sondern auch das ist eher Kategorie Comic. Und ja, das ist dann so das End vom Lied der Auseinandersetzung. Bond wird sich mal an Funk hängen und M das Ganze weiterleiten, hofft sich da aber nicht viel von. Während Leiter da schon ein bisschen hofft, so könntest John meinen Namen dann in dem Zusammenhang auch nennen, weil ich hätte mal gern wieder so ein paar Orden bei mir mehr am Revers. Oder das sähe schon ganz gut aus, also sie nimmt es dann so ein bisschen auf eine witzige Art und Weise. Und dann machen wir einen kleinen Zeitsprung nochmal auf Bonds sein Zimmer, auf das er Leiter mitgenommen hat. Und natürlich zum guten Ton von Bond gehört natürlich erstmal ein guter Dry Martini. Und der Alkohol löst die Stimmung auch schon so ein bisschen. Und Bond berichtet mal über seine Entdeckung, die er hier schon am Vormittag gemacht hat, von wegen Domino und hier die Gruppe, die könnte vielleicht ganz interessant sein. Allerdings ist es mit der guten Stimmung auch relativ schnell wieder vorbei, weil das Essen halt anscheinend bodenlos ist in diesem Hotel. Also da ist auch schnell die Entscheidung gefallen, hier wird in den nächsten Wochen, solange wie diese Mission hier geht, da wird kein Fuß mehr in dieses Restaurant des Hotels reingesetzt, sondern das wird woanders weitergeführt werden. Die Leckerbissen sind wohl woanders zu holen. Und ja, sie entscheiden sich dann mit ihrer bombastischen Stimmung erstmal der Disco Volante einen Besuch abzustatten, weil das könnte doch ein ganz guter erster Hint sein. Und ja, genauso wird's gemacht. Wollen da mal bei der Party vorbeischauen, auch später im Casino und da auch die Leute nochmal ein bisschen abchecken. Und unser guter Leiter hat natürlich ein gutes Gadget dabei, seine Kamera, die nur auf den ersten Blick eine Kamera ist und sogar mit seiner bombastisch coolen Uhr am Handgelenk verbunden ist. Die ganze Gerätschaft entpuppt sich nämlich als ein Geigerzähler, mit der er recht einfach Strahlung erkennen kann. Und er hält dann auch einen irren Monolog, wie geil die Funktionen sind. Ich erspare euch hier die Details, ich glaube, die sind nicht weiter wichtig. Jedenfalls korrespondiert die Uhr mit der Kamera und er kann auf der Uhr quasi ablesen, wie hoch die Strahlung denn wirklich ist. Er testet es dann auch an zig verschiedenen Elementen im Zimmer und sagt, ja, dass hier ein bisschen mehr Strahlung zu sehen ist, weil wegen dem und dem, weil alles strahlt ja ein bisschen und so weiter und so fort. Ich glaube, das erspare ich euch hier. Er geht da sehr ins Detail und ja, End vom Lied ist, sie machen sich auf den Weg zur Disco Volante. Und ich glaube, du kannst uns da weiterhelfen, wie es dann ausgeht. Außer ich habe hier entscheidende Punkte vergessen und du willst wirklich noch den Geigerzähler in allen Einzelheiten hören.
Nein. Alles gut. Es ist, wie gesagt, einfach nur ein ganz spannendes Gerät, versteckt in einer Kamera.
Ja.
Nö, ich würde einfach nahtlos mit Kapitel 13 weitermachen. James ist nun der Meinung, sein Gespartes investieren zu wollen. Und da Bitcoins und Wertpapiere ihm wenig lukrativ erscheinen, will er doch lieber zur klassischen Immobilie greifen. Nur doof, dass das Haus seiner Begierde derzeit einem anderen gehört. Kurzerhand entscheidet sich James einfach, ein persönliches Gespräch herbeizuführen und lädt Leiter und sich auf die Privatjacht des guten Mannes ein. Welch ein Glück, dass dieser die Gastfreundlichkeit in Person ist und mit seinem Schätzchen nur schwer hinter dem Berg halten kann. Da bekommt James doch glatt eine Privatführung des Bootes. Und ein weiterer Italiener zeigt, dass Bunga Bunga und halblegale Sachen doch sehr lebensausfüllend sein können. Ich präsentiere Kapitel 13 mit dem Namen Mein Name ist Emilio Lago.
Oh, da hält jemand ein bisschen was auf sich, wie es scheint.
Vielleicht. Also wie du schon erklärt hast, haben sich James und Felix auf dem Weg zur Disco Volante gemacht, haben sich dafür ein Boot gemietet, inklusive Bootsmann, und fahren diese ganzen exklusiven, schweineteuren Strände von Nassau ab, bis sie dann endlich die Disco Volante unschwer verfehlen können. Ein Riesending. Felix ist auch schwer beeindruckt. James erklärt ihm natürlich in allen Einzelheiten die Konstruktionsweise, den Kaufpreis, wo es hergestellt wird und so weiter und so fort. Und der Bootsmann sagt, ja, die gehen in den nächsten Tagen auch auf Schatzsuche. Und vor ein paar Tagen waren sie irgendwie das finale Gebiet auskundschaften, irgendwo im Süden, genau, das weiß er auch nicht. Sie haben alle nur mitbekommen, wie sich das Ding irgendeinen Abend verabschiedet hat. Und ja, auch die Miete für diesen Liegeplatz, das ist schon ein Sümmchen, das kann sich nicht jeder leisten.
Da muss der Schatz schon groß sein, dass es sich lohnt, oder?
Ja, definitiv. James fragt dann auch zu dieser speziellen Erkundungsnacht nochmal ein bisschen. Und dann sagt der Bootsmann, ja, war vor 2 Nächten. Und James denkt, ah, okay, das könnte ja zeitlich irgendwie passen, hä? Spannend. Und in dem Moment werden sie auch schon von der Besatzung der Disco entdeckt und sofort beginnt da so ein bisschen Hektik auf dem Boot auszubrechen, man beginnt einen Funkkontakt aufzunehmen und dann fragt auch jemand, ja, was das Interesse von James und seiner Crew ist. Und James sagt, ja, er ist mit seinem Anwalt da, dem Mr. Larkin, und will über das Anwesen in Nassau sprechen, weil da hat er Kaufinteresse dran. Und dann kommt Lago persönlich an die Reling und sagt, hier, kommen Sie doch an Bord, ist doch kein Problem, einfach rankommen, aufsteigen. Ja, James stellt sich vor und wie gesagt auch nochmal seinen Anwalt, also Felix da unter falschen Namen, James spielt den richtigen Namen aus und kassiert dann erstmal unterschwellig von Lago einen kleinen Seitenhieb, dass man hätte sich auch einfach mal telefonisch ankündigen können. Das ist vielleicht nicht so ganz die tolle Art, dass sich da einfach...
Aber wie würdest du reagieren, wenn jemand an dein Schiff gefahren kommt, selbst wenn du nichts ausgefressen hast, und er sagt so, ja, ich bin hier mit meinem Anwalt, und sonst sagt er nichts. So, da würde ich denken, so, ja, keine Ahnung, habe ich irgendwas verkackt, oder will der mir irgendwie an Karren pissen, oder?
Erstmal reine Utopie, dass ich ein Schiff habe, aber vielleicht, dass du Hast du recht, aber ich glaube, in der Regel, die anderen Bösewichte hätten ihn einfach weggejagt und gesagt, jetzt seh zu, dass du Land gewinnst, ansonsten spielen wir hier unsere Gewalt aus oder so. Aber Lago, wie gesagt, gibt ihm charmant noch einen mit und sagt, ja, also wir haben auch ein Telefon, da kann man auch anrufen, da kann man Termine vereinbaren, wäre der bessere Weg. Aber nun gut, jetzt sind sie mal da, wollen wir auch nicht so pingelig sein, kommen sie doch mit in die Kabine, die natürlich wieder pompös vom anderen Stern. Also da lässt sich der gute Lago auch nicht lumpen. Und er spielt durch und durch den charmanten Gastgeber, ganz anders als seine Geliebte. Bittet allen was zu rauchen an, was zu trinken an. James sagt, ah, nee, alles gut. Entschuldigt sich auch nochmal für sein Verhalten, da einfach aufgestiegen zu sein. Und dass er sich halt nicht vorher angekündigt hat, das wäre vielleicht doch nicht so cool. Aber er hat ein Interesse an Grundbesitz. Und dann sagt Lago, ja, das ist ja toll, das ist ja auch eine tolle Gegend. Aber die Preise sind ja unbezahlbar. Also, das grenzt schon fast an Piraterie, was hier betrieben wird. Aber jetzt nach der Saison kann man gute Karten haben, viele hauen wieder ab. Es könnte schon sein, dass der ein oder andere da günstiger verkauft. James sagt, ja, mein Anwalt hat mir auch schwer davon abgeraten. Also, der meint auch, dass wir quasi das Geld verbrennen und so weiter und so fort. Und Leiter bringt sich ein und spielt die Rolle natürlich auch gut aus und sagt, ja, Also Florida ist ja teuer, aber das hier wäre ja noch viel schlimmer und sinnvoll ist es auch nicht. Also das ist kein cleveres Investment. Und dann fragt Lago, ja, also wie gesagt, was kann ich jetzt da tun? Also ist ja eine nette Idee, aber wie kann ich Ihnen da persönlich weiterhelfen? Und James sagt eben, naja, Sie haben doch da so eine Bude gepachtet und die würde mich sehr interessieren. Ich würde mir auch gerne mal angucken, weil man sagt, Sie würden da bald verschwinden und dann wäre vielleicht ja möglicherweise das Ding zu erwerben. Also ganz klassisch nach einem Besichtigungstermin gefragt. Lago meint, ja, überhaupt kein Problem, einfach Termin vereinbaren, er wäre eh fast nie da, es ist eigentlich immer nur ein paar Angestellte da und seine Geliebte, also gar kein Problem, das können wir auf jeden Fall klären, einfach kurz anrufen, dann geht das auch fix. Er lobt dann auch James für seinen Geschmack und sagt, ach, naja, also so eine Bude, wie gesagt, ich hab's ja selber genommen, aber also das ist auch schon wirklich ein Ding, du. Also da darf man auch nicht Nein sagen. Und James bedankt sich natürlich auch ganz, ganz angemessen und will dann auch gehen. Weiß, hat aber noch so einen Ass im Ärmel und preist dann nochmal das Boot an und sagt, das ist aber auch ein Ding, du. Also Senior Lago, also da haben sie auch wirklich ein richtig feines Bötchen hier am Start. Und beide verlieren sich dann in irgendwelchen Details. Man fragt, erkundigt sich nach den Knotenzahlen, nach der Bauweise und so weiter. Und da geht Lago völlig drin auf. Und ja, James lockt ihn dann noch mehr und sagt, na, aber ja, also ist ganz interessant, aber hier passen ja kaum Leute rein, das wäre dann doch nicht so spannend. Und das kann sich ein Lago nicht bieten lassen und sagt, ein Moment, hier ist Platz für ganz, ganz viele Leute und wir sind trotzdem richtig flott unterwegs, gar kein Problem, und möchte ihn dann auch wirklich vom Gegenteil zwanghaft überzeugen und sagt, jetzt nehmen Sie sich noch den Moment, ich möchte Ihnen gerne mein Boot präsentieren. Ja, Leiter macht Druck und sagt, wir haben einen Anschlusstermin, wir haben keine Zeit dafür. Und James sagt, ach komm, das können wir uns jetzt hier nicht entgehen lassen, das können wir doch nach hinten outsourcen, das ist alles halb so wild, so die kleine Bootstour, die müssen wir doch mitnehmen. Und das ist genau das, worauf James gebaut hat, dass sich Lago dahingehend anbietet und damit James und Leiter die Chance gibt, das Ganze mal ein bisschen von innen zu betrachten. Sie sehen dann auch die Kombüse, sie sehen die Schlafräume, den Maschinenraum, bekommen dort vor Ort sogar noch eine kleine Einführung von den Deutschen, die dort arbeiten. Dann werden sich die Tragflächen nochmal genau angeguckt, die ausgefahren werden können und der Motor. Und James fragt dann auch noch nach dem Funk, möchte gern sich vom Funk mal überzeugen. Lago sagt dann aber, ah nee, da haben wir jetzt keine Zeit mehr für, also das passt ihm heute gar nicht, vielleicht ein andermal. Und dann erklärt ihm noch die ganze Tankverlagerung, die bei den hohen Geschwindigkeiten eine Rolle spielt und dass sie auch Seitentanks haben und das ist auch sehr, sehr wichtig, sie würden da schon ganz gut was verbrennen, also viel Platz allein im Innenraum geht dafür drauf. Und dann zeigt er ihm noch die Brücke und dann ist auch eigentlich gut, Lago wird sie verabschieden, will sie jetzt dann auch loswerden und sagt, ja, sie können ja gerne zukünftig nochmal vorbeikommen, sie beide, dann machen wir mal eine richtige Spritze, dann können sie sich ja mal richtig von der Geschwindigkeit überzeugen, klasse Sache. Und James sagt, ja, sagen Sie doch mal, Sie haben doch hier so ein Unternehmen mit so einer Schatzsuche, habe ich gehört, kann man da nicht einsteigen? Sagt der Lago, ah, nein, leider gar nicht, wir sind schon voll ausgelastet, wir haben genug, Sie sind ja ein super sympathischer Typ, Herr Bond, aber gerade, wie gesagt, haben halt so viel da, das macht gar keinen Sinn. Ja, und dann sagt auch nochmal Lago, ja, hier, ihr Anwalt guckt doch die ganze Zeit schon auf seine Uhr, wo jetzt jeder von uns schaltet, aha, hat er mit seiner Kamera da etwa angefangen, die Radioaktivität zu messen und sagt dann, ja, dann müssen jetzt auch wirklich los, alles gut, alles Liebe, alles Gute. Dann verabschieden sie sich noch ganz höflich und auf dem anderen Boot, wenn sie dann wieder unter sich sind, sagt dann Leiter zu James, na, du, das war jetzt wenig erfolgreich, ich habe keinen Ausschlag vermessen, ist nichts Besonderes. Und beide sind sich aber einig, dass es hier gerade eine riesen inszenierte Show war. Also, dass da irgendwas nicht mit rechten Dingen zugeht. Es wäre alles irgendwie so ein bisschen zu perfekt inszeniert. Und ja, diese ganzen Details machen einen stutzig. Nämlich, der Frachtraum muss extrem groß sein. Diese Tankargumentation ist hanebüchen, das ergibt keinen Sinn. Keiner der Teilhaber war überhaupt auf dem Boot zu erkennen. Es ist helllichter Tag, warum sollen die alle schlafen? Das ergibt keinen Sinn. Es war auch gar kein einziger Raucher an Bord. Super unwahrscheinlich, dass 6 Monate lang keiner da auf diesem Boot raucht und sei die beste Technik in der Navigation auf der Brücke erkennlich. Also das ist schon sehr, sehr ungewöhnlich. Und dann hat er halt Lago nicht mal damit geflext. Also das hätte er wirklich doch erklärt, aber das wollte er gerne unter den Tisch fallen lassen. Und sie sind sich nicht so ganz sicher und haben da unterschiedliche Ansichten. Leiter ist sehr skeptisch und sagt, es gibt da wirklich keinen richtigen Anhaltspunkt. Das sind halt alles so leichte Indizien, aber... Ja, also die Geheimniskrämerei lässt sich halt einfach auch gut auf diese Schatzsuche zurückführen. Und James glaubt, nee, da ist irgendwas. Und ich lasse ihn jetzt erstmal überprüfen, den guten Lago und seine Männer. Also das kommt mir sehr spanisch vor. Ja, und die Zufälle sind einfach zu groß. Also das Schiff, die Gruppe von mysteriösen Teilhabern treffen in einem Zeitraum, der ganz komischerweise in diese Entführung reinpasst. Zur Tatnacht haut das Schiff einfach ab. Und naja, sie haben auch einfach keine bessere Spur, muss man resümierend sagen. Also es ist ein Strohhalm, an dem man sich klammern kann. Felix sagt nach wie vor, also beim besten Willen, James, also meine Theorie, dass dich da jemand umbringen wollte, weil du zu viel weißt, das glaube ich, aber das ist hanebüchen. Also das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Aber sag, komm, ich müsste jetzt auch nicht, was wir anderes machen sollen, dann gehen wir der halt nach. Aber wie gesagt, wenn es falsch läuft oder schief läuft, bist du verantwortlich. Ich habe von vornherein gesagt, das ist Quatsch. Und James hat sich richtig viel auf die Agenda geschrieben. Der Tag soll noch genutzt werden. Er will, dass Felix die Funkanlage aufbaut beim Commissioner im Büro. Er selbst zieht Erkundigungen über die Öltankstelle ein, wie viel Öl denn tatsächlich in das Ding reingetankt werden kann. Danach will er Domino anrufen, einen Hausbesichtigungstermin vereinbaren. Dann soll es noch zu Lago ins Casino gehen, da nochmal ein bisschen rumschnuppern, auschecken. Dann auch noch einen Tauchgang unter die Disco Volante, um sich das auch nochmal von unten anzugucken. Also der Tag hat anscheinend bei ihm mehr als 24 Stunden. Ja, und Felix sagt, gut, dann machen wir das mal. Schön, dass du so einen guten Tatendrang mit dir bringst. Also ich hätte jetzt auch ein bisschen chillen können. Aber James, eins will ich dir sagen, morgen ist Cha-Cha-Cha-Abend im Hotel. Du und ich, wir sind angemeldet. Mir kommt da nichts dazwischen, das kann ich dir aber sagen. Also das wird auch mit Abstand unser spannendster Abend wahrscheinlich, weil das, was wir hier treiben, das ist ja alles für die Katz. Und im Hotel erhält James dann ein Telegramm aus England, die sagen, wir haben nichts zu einem Emilio Lago vorliegen oder irgendwelche Parallelen zu Feuerball, finden das natürlich höchst interessant, wenn sie da irgendwie was gefunden haben. Und Felix sagt, ja, genau das habe ich mir auch gedacht, also da liegt nichts vor, und verabreden sich für später in der Bar und sagt, er schickt noch ein paar Waves nach Washington, kombiniere, und dann kann auch endlich der Urlaub beginnen. Und damit gehen wir aus Kapitel 13 raus.
Sehr schön. Ja, war viel drin. Die Rollen, wie du es vorhin so schön angekündigt hast, haben sich eigentlich ein bisschen gedreht. Auf einmal macht Bond hier die wilden Theorien und reimt sich da was zusammen, und Leiter schmeißt die Flinte ins Korn und sagt so, lass mal stecken, lass lieber Urlaub machen. Ist schon spannend, wie schnell sich da das Ganze umdreht, finde ich. Kann man sich jetzt fragen, wer von beiden professioneller ist, aber finde ich schön, dass sie auf Cha-Cha-Cha stehen. Kam bei mir nicht drin vor.
Ja, also Leiter auf jeden Fall. Ja. James da auch gerne die Hüfte kreisen, das sei mal.
Ja, eher mit weiblicher Begleitung wahrscheinlich, sind wir so ehrlich. Gut. Was hat denn das Kapitel 14 für eine Überschrift? Was haben wir da zu bieten?
Saure Martinis.
Okay. Ein einziger Kampf. Bond muss es mit allen aufnehmen. Plötzlich hat Domino einen Demenzanfall. Die Behörden wollen auch nicht unbedingt so, wie Bond möchte, und zu allem Überfluss hebt Leiter als Diva nicht gerade die Stimmung. Doch etwas Positives hat Letzteres. Wenigstens alkoholisch wird der Standard hochgehalten. Denn was niemand weiß, Leiter ist eigentlich ein verkappter Barkeeper mit Ambitionen. Mit dieser Basis lässt es sich doch gleich wieder klarer denken und neue Theorien spinnen. Und Leiter bekommt zudem die volle Kapelle der US-Streitkräfte an die Seite gestellt. Let's get the party started. So nämlich. Ja,
Aufi.
Bond kriegt aber, du hast es angekündigt, er hat viel vor für diesen ganzen Tag, kriegt gleich mal irgendwie so ein bisschen einen kleinen Downer, weil das Abendprogramm nicht wie erhofft durchgeführt werden kann. Die Hausbesichtigung, aus der wird leider nichts. Die gute Domino hat keine Zeit, es geht heute einfach nicht. Aber immerhin, sie macht ihm Gegenvorschlag. Kino wäre doch eine Möglichkeit. Und am Telefon, also ich finde es stark auch, dass sie ihm den Vorschlag Kino macht und auch mit ihm über eine Hausbesichtigung redet, aber im gleichen Satz dann sagt so, zieh dir was Schönes an und vor allen Dingen was Auffälliges, so mit Blume im Knopfloch, weil kann sein, dass ich dich nicht wiedererkenne. Wo er sich so denkt, so, ja, aber hä, wir haben uns doch heute schon gesehen. Ja, ich habe irgendwie so ein bisschen schlechtes Personengedächtnis, wo ich mir dachte, mein lieber Mann mit 29, vielleicht liegt es am Alkohol oder an den Kippen, ich weiß es nicht, aber oder es ist gut geschauspielert. Soll ja auch bei ihr durchaus an der richtigen Stelle sein, was das betrifft.
Absolut.
Aber Bond hat gesagt so, hey, kein Problem, ein Röschen habe ich immer dabei, was ich irgendwie in meinen Knopfloch stecken kann. Und außerdem, ich erkenne dich doch sofort, ist doch gar kein Thema, sowas vergesse ich doch nicht so schnell. Und stellt dann auch, nachdem er aufgelegt hat, sehr erstaunt, glaube ich, fest, dass er doch ein dringendes Bedürfnis hat, sie zu sehen. Kommt sehr plötzlich, wird dann auch nicht weiter vertieft, zumindest bei mir nicht. Und sie fangen an, sich zu überlegen, wie der Abend sonst ausgestaltet werden kann. Er sagt auch, oder hat erfahren von Domino, dass die Disco heute in dem Hafen festmacht über Nacht, damit eben die ganzen Leute auch zur Party im Casino gehen können. Und das kommt ihm natürlich auch irgendwo entgegen, weil er sagt so, ey, da können wir besser auskundschaften an dem Ort, wo die Disco eigentlich steht, ob da was drunter ist, könnte man da mal ins Wasser gehen, vielleicht lässt sich auch im Hafen noch was deichseln, dass wir die mal von unten anschauen können, also passt mal. Dann gibt's noch einen kleinen Rapport an M, aber da lässt er seine Gedankenspiele mal außen vor, weil er meint so, ha, lass mal lieber nicht machen, es ist schon noch sehr dünne Beweislage, das versetzt alle nur in Freude, dass er an irgendwas Großem dran ist, das ist viel zu unsicher alles dafür, das lassen wir mal lieber weg. Und macht sich dann auf den Weg zur Polizei, zu unserem guten Harling, Mr. Harling, und schaut dabei auch bei Leiter vorbei, der irgendwie gerade nicht so ein Stimmungshoch hat, sondern eher ein bisschen verärgert ist über einige Sachen, kriegt da irgendwelche verschlüsselten Texte rein, die auch aus denen keine Informationen rauszukriegen sind, die er jetzt auch noch selbstständig übersetzen muss. Da hat er halt einfach absolut keinen Bock drauf. Das heißt, Bond entscheidet sich, ich suche hier schnell das Weite, ich gehe zum guten Harling und erstatte da mal Bericht, was denn so über die Treibstofftanks vielleicht auch rauszufinden ist, und holt sich da mal ein paar Infos ab zur Disco. Disco Volante. Genau. Harling besorgt ihm die Infos von der Hafenpolizei. Danach wissen sie über alles Bescheid. Wir kriegen einmal mehr noch ein paar Infos über die verschiedensten Gadgets, die Disco Volante so mit sich führt. 2300 Liter Dieselöl, 180 Schmieröl und so weiter und so fort. Trinkwasser darf natürlich auch nicht fehlen. Und alles, das ist ja die alles entscheidende Information, ist mittig im Schiff verankert. Und du hast uns ja schon in die Gewichtsverlagerung, in die Schwerkraft, ins Schwerkraftverhalten oder das Masseverhalten von Flüssigkeiten bei Geschwindigkeit eingeführt. Und da stellt Bond, der kleine Fuchs, fest, so, ey, wenn es in der Mitte vom Schiff ist, ist einfach alles Bullshit, was uns Lago gerade vorhin erzählt hat, was natürlich seine Theorien nährt. Also da ist nichts mit Masseverlagerung beim Gas geben und so, dass es austariert sein muss. Das ist einfach in der Mitte, da braucht man keine besonderen Tanks für. Ja, ist natürlich ein Ding. Bond fühlt sich dadurch ein bisschen bestätigt und weiß natürlich auch, ist nicht wirklich ehrlich zu uns, aber kann man jetzt vielleicht auch nicht sofort drauf schließen, dass er hier der große Bombenklauer ist. Naja, jedenfalls versucht er dann Harling von seinem Vorhaben zu überzeugen, in seiner Nacht- und Nebelaktion mal unter das Schiff zu schauen und zu ergründen, ob das Schiff nicht vielleicht auch eine Unterwasserklappe hat. Leiter hatte da so eine kleine Theorie mit irgendwelchen, es gab es mal im Zweiten Weltkrieg, glaube ich, hat er das irgendwie versponnen, wo es auch mal ein Boot mit ähnlicher Ausstattung gab, wo unter Wasser die Taucher rausgehen konnten, um dann eben den Gegner rücklings hinterlistig zu überfallen. Und das will er jetzt eben nachgehen und versucht sich da mal das bei Harling durchzudrücken, aber der findet es halt gar nicht geil. Der ist da wenig begeistert von und sagt so, hey, lass mal stecken, es wirbelt hier schon ein bisschen viel Staub auf. So ein bekannter Mann wie Lago, das kannst du nicht bringen, sollten wir lieber mal lassen. Und Bond sagt so, ja gut, wenn du es nicht cool findest, ich find's nach wie vor cool, ich will es auch auf jeden Fall machen. wenn du hier nicht mitspielst, dann hole ich mir halt die ausdrückliche Erlaubnis vom Prime Minister und dann haben wir das auch ganz schnell abgehandelt. Das ist in den nächsten Stunden da, dann, also wenn du es kompliziert haben willst, können wir es auch so machen. Harling so, ja, langsam mit den jungen Pferden. Musst ja nicht gleich die ganz großen Geschütze auffahren, das kriegen wir schon hin. Mach du mal. Ich habe hier auch noch einen guten Boy am Start, der unterstützt dich da unterm Boot und genau, das wird schon. Hat der Bond wieder alles durchgeboxt, was er haben wollte. Und damit leider ja gerade nicht viel anzufangen ist, entscheidet er sich, einen kleinen Powernap im Hotel zu machen. Knallt sich noch einen doppelten Bourbon rein, natürlich ist ja Ehrensache bei ihm. Und wir kommen dann zurück, als sie sich auf den Weg in die Pineapple Bar machen, im feinen Zwirn. Beide gleich gekleidet oder mehr oder weniger gleich gekleidet. Ich weiß nicht, woran es lag. Es wurde bei mir irgendwie, betont, aber genannt. Und natürlich dürfen da vor Ort auch wieder die guten Dry Martinis nicht fehlen. Also die haben schon wieder einiges weggebechert mittlerweile, ehrlich gesagt, in den 3 bis 4 Kapiteln, die wir jetzt hatten. Das ist schon stark. Und Leiter läuft auch gleich mal zur Höchsttouren oder auf zur Höchsttemperatur auf, so rum, ist auf Betriebstemperatur. Und das Dumme ist halt, dass es der Barmann zu spüren kriegt. Und wir kriegen hier mit, dass Leiter mit seinem gemixten Martini jetzt nicht so begeistert ist und sagt so, hey, hör mal, bring den mal ran, den Guten aus der Küche. Wer hat denn das hier zusammengebraut? Der kann sich jetzt was anhören. Und ja, dann erklärt er ihm gleich mal seinen Beruf neu und gibt ihm einen neuen Matheunterricht, wie viel denn aus einer Martini-Flasche normalerweise rauszuholen ist und wie viel man Gewinn machen kann und wie viel man da rausholen kann. Und er redet so lange, bis der andere eigentlich nichts mehr zu sagen hat und nur noch von Verzweiflung über Verwirrung bis hin zu, ja, passt schon, du kriegst einen neuen, alle möglichen Gesichtsausdrücke aufsetzt und ja, hat, glaube ich, die Botschaft verstanden, dass er hier die 2 guten Herren aus Amerika und England nicht für dumm verkaufen kann. Es gibt dann auch 2 neue, wunderschön, sehr große, gut gemixte Martinis, was Bond natürlich sehr zu genießen weiß und Leiter ist dann auch wieder ein bisschen beschwichtigt. Gleichzeitig wurde halt leider dem Barmann, der, man muss es hier wieder betonen, ein Schwarzer war, die Würde ein bisschen genommen. Ich glaube, da stand irgendwie ein Satz von wegen, so gut es eben ging, in der Würde eines Schwarzen geht er von dannen oder irgendwie so. Also es
bei mir war es wieder das N-Wort.
Und ja, das habe ich jetzt für euch zensiert. Ah, okay, das war bei mir natürlich auch drin. Ich dachte, ich verpack's wenigstens ein bisschen.
Ja, mein Fehler.
Nö, was heißt Fehler? Man muss die Sachen ja eigentlich ansprechen. Ja, genau. Also das war wieder ein kleiner Downer dann. Aber Leiters Frust ist damit noch nicht vorbei. Also Bond kriegt dann einen kleinen Einblick in Leiters Gedanken, der halt sagt so, Junge, wir hängen hier auf den Bahamas fest. Am Arsch der Welt, deine Theorie kannst du knicken. Glaube ich nicht dran. Das ist einfach reine Zeitverschwendung. Und die anderen und überall auf der Welt, die gerade an wichtigen Einsatzorten sind, sei es von der CIA oder vom Secret Service, ganz egal, die sahnen halt gerade die Lorbeeren ab. Und das kann ja wohl nicht wahr sein. Bond, wie wir schon gesehen haben, der nimmt es schon ein bisschen ernster, berichtet von seinen Nachforschungen, was er da wieder rausgefunden hat, während Leiter versucht hat, seine kryptischen Texte zu übersetzen und sagt, ey, so langsam müssen wir auch auf die Tube drücken, wir haben nur noch 70 Stunden Zeit, bis wir hier irgendwas rausgefunden haben müssen. Und sein Vorschlag ist, morgen nehmen wir uns einen Heli und dann suchen wir mal das ganze Gebiet ab, ob wir nicht irgendwo den Flieger unter Wasser finden können. Das kann ja wohl nicht so schwer sein, das ist ein großes Ding, den muss doch irgendwie zu finden sein, der kann ja nicht einfach verschwunden sein. So, das ist jetzt der nächste Anhaltspunkt, praktischerweise unser guter Leiter, der ist ausgestattet mit der Fliegerlizenz. Autofahren war anscheinend nicht so seins, aber Heli, das geht. Wunderbar. Und dann hat Leiter eigentlich auch noch ganz gute Neuigkeiten, denn sie bekommen von der US-Marine jegliche Unterstützung mit mehreren Einheiten, mit dem krassesten Atom-U-Boot, was es gerade auch weltweit gibt. Also eigentlich super cool. Leiter sieht's halt eher wieder als Verschwendung an und sagt so, ey, die schicken das hierher zu den Bahamas, so, wir chillen uns hier, unser Leben, passiert's oder so nix. Aber hey, ist doch schön, dann schauen wir uns das Ganze mal an und schauen mal, was wir damit anfangen können. Genau, das soweit erstmal. Die ganz großen Geschütze also von Amerika aufgefahren. Und ja, Bond will dann noch wissen von Leiter oder fragt sich, glaube ich, auch selbst so ein bisschen, was sind jetzt hier eigentlich die Ziele von Spectre? Also worauf haben die es auch hier in der Gegend abgesehen? Was ist überhaupt von Belang für die? Und Leiter sagt so, ja, viel gibt's hier nicht zu holen. Raketenbasis auf den Bahamas, ungefähr 250 Kilometer nördlich von hier. Könnte vielleicht ein Ziel sein. Da liegen schon mehrere 100 Millionen Pfund an Kriegs- Geräten jeglicher Art, sei es Bomben, Raketen, whatever. Das ist vielleicht ein gutes Ziel, aber so richtig, ja, weiß ich nicht, ob das jetzt wirklich das eine Ziel ist. Und Bond sagt so, ja, doch, da gibt's doch hier auch noch Cape Kennedy oder Marinestützpunkte, was ist denn mit denen? Ziel Nummer 2 dann für die zweite Bombe, Miami oder Tampa Bay. Das sind doch auch eigentlich ganz gute Ziele. Also ich glaube, wir sind hier schon ganz gut aufgehoben, uns mal ein bisschen, paar weitere oder ein bisschen weiter umzusehen. Und fragt sich aber dann auch noch, ja, wie werden die Bomben jetzt eigentlich scharf gemacht und an Einsatzort gebracht? Und Leiter kennt sich da natürlich wieder aus und sagt so, hey, mit U-Boot ist es gar kein Problem. Einfach vor der Küste irgendwo platzieren, einen entsprechenden Zünder installieren, das ist auch gar kein Thema. Wenn du einen richtigen Physiker an Bord hast, läuft es schon. Und mit einem Schiff wie der Disco, die da mal schnell 50 Knoten macht, da bist du auch in 0, nix die 150 Kilometer Sicherheitsabstand gefahren, das ist gar kein Thema. Da bist du, kannst du abends die Bombe legen, scharf machen, guten Zünder reinpacken und am nächsten Morgen zur Kaffeestunde kannst du von 150 Kilometer Entfernung zuschauen, wie sich der Atompilz irgendwo aufbaut. Also das ist kein Thema. Und Leiter hat jetzt anscheinend doch wieder so ein bisschen, ja, er spekuliert zumindest mit, findet es nach wie vor Blödsinn, sagt aber so, ja, da brauchst du schon ein bisschen mehr an Ernsthaftigkeit, um meinen Blutdruck wirklich in Gang zu bringen, dass ich da hinterher bin. Aber hey, komm, wir treiben uns erstmal das Gescheites zu essen auf, gehen es nochmal durch, machen uns einen entspannten Abend im Casino und vielleicht können wir ja morgen mit ein paar neuen Informationen uns da nochmal ein bisschen umsehen. Und damit endet das Kapitel. Sie sind also auf dem Weg zur Party. Ich weiß nicht, bei 70 Stunden, die nur noch verbleiben, gehen die erstmal eine Party machen. Spannend.
Ja, aber sie gehen ja auch davon aus, beziehungsweise Leiter vor allem noch nach wie vor, dass sie ja nicht im Geschehen sitzen, sondern irgendwo ja am Spielfeldrand und zugucken, wie die anderen was machen dürfen.
Absolut. Und ich meine, man muss Bond ja auch zugestehen, dass er ja auf die Party will, um die Leute auszuchecken. Also das war jetzt ein bisschen fies von mir formuliert, ich gebe es zu.
Alles gut. Genau, Kapitel 15 heißt bei mir Pappheld. Frauen, Zigaretten, Drinks und Glücksspiel. All das erwartet uns in Nassaus weltbekanntem Casino. Ein Ort, an dem sich James mal wieder richtig spüren kann. Fantastisch. Und was gibt es Schöneres, als dem vermeintlichen Bösewicht das letzte Kleingeld zu entreißen und obendrauf noch ein Date mit der Geliebten zu erschleichen? Aber Karma spielt bekanntlich auch eine Rolle. Uns erwarten sympathische Höchstleistungen und eine Märchenstunde der Tabakindustrie. Wenn das nicht mal eine interessante Nummer wird.
Das gehauchte Fantastisch hat mir sehr gut gefallen. Das muss ich mir rausschneiden.
Ja. Es ist tatsächlich ein sehr zähes Kapitel.
Ich wollte gerade sagen, bezieht sich das auch auf das ganze Kapitel? Schauen wir mal.
Macht euch erstmal selbst ein Bild und ich glaube, ja, ihr könnt da abschließend dann nochmal 3-4 Worte zu sagen. Also erstmal starten wir ins Casino rein in Nassau, kriegen erzählt, was das für ein tolles Ding ist. Es war das erste legale, naja, so semi-legale Casino auf britischem Boden. So ein paar Mogeleien. Es bietet Roulette an, es bietet Blackjack an und es bietet natürlich Baccarat an. Das darf natürlich nicht fehlen im Bond-Universum. Bekommt mit ganz gute Prozente fürs Haus pro Spieleinheit, aber man kann auch ganz gut gewinnen. Also es ist so ein faires Ding aus James Sicht, dann sagt stabiler Laden, sehr elegant, feines Ding, ist schon, hat seine Berechtigung. Ja, und James und Leiter haben durch den Gouverneur Mitgliedskarten bekommen und können sich deswegen dort frei bewegen, gönnen sich erstmal ein paar Drinks und sagen dann, okay, wir teilen uns auf, du die Tischreihe, ich mach die Tischreihe. Und es dauert gar nicht lang und James entdeckt natürlich den guten Emilio wieder, der sehr erfolgreich beim Baccarat abschneidet. Und ja, da ganz gute Gewinne abräumt. Er ist auch durch seine Art und Weise im Casino sehr beliebt, mit seinen Manieren und auch mit seinem Witz und Charme. Und seine Gewinne werden deshalb auch regelmäßig beklatscht und jetzt nicht irgendwie neidvoll beachtet. Domino sitzt bei ihm und verfolgt gelangweilt das Spiel, ist total uninteressiert, muss da wie so ein Hündchen halt dabei sitzen. Und James nutzt die Chance, weil jemand anderes gerade aus dem Spiel ausgestiegen ist und steigt ein. Risiko mal wieder, wie eigentlich jedes Mal in so einer Casino-Szene, maximal zu hoch. Es ist so gerade am Rand von James' möglichen Einsatz, also möglichen finanziellen Möglichkeiten, was der Einsatz für eine Runde betrifft. Aber wie üblich ist das Glück nun mal mit ihm und er legt ganz gut los und schlägt Largo knapp, aber er schlägt ihn und ja, bekommt recht viel Geld schon mal fürs erste Spiel. Lago moderiert das Ganze recht gut gelaunt runter und sagt, naja, diese Engländer, ich habe schon immer gewusst, die ziehen einen ab, die haben einfach so viel Glück, die brauchen kein Können, da kann man machen, was man will. Auch in der zweiten Runde gewinnt James gegen Lago und einen seiner Teilhaber, die sich da als Team in dieser Runde zusammengetan haben. Ich möchte jetzt auch gar nicht so sehr in dieses Baccarat-Spiel reingehen. Also ich glaube, da verliert man sich jetzt einfach in irgendwelchen Zügen und Details. Wenn es euch interessiert, schaut gern mal bei YouTube euch die Spielregeln an. Das hilft schon mal sehr. Ist halt einfach kein gängiges Spiel mehr.
Ich wollte gerade sagen, es ist nicht mehr zeitgemäß. Also ich glaube, ist dann auch leicht verwirrend.
Es geht ein bisschen so ums Punkten und Taktieren, wie beim Blackjack auch. Also das mal so ganz grob gesagt. Genau. Gut, wie gesagt, zweite Runde macht James auch gegen den Teilhaber und gegen Lago. Dann ist Lago bedient. Da lächelt nur noch der Mund, die Augen sagen was ganz anderes. Und er fängt an, vorsichtiger zu spielen. James geht all in und sagt, komm, alle guten Dinge sind drei. Glück ist auf meiner Seite, läuft doch. Und er stellt ein Banco gegen seine eigene Bank, um da bei dem Fachtermini mal zu bleiben. Lago sagt, warum Bond so eine verdammte Vendetta gegen ihn führe, was er ihm getan habe, ihm da irgendwie das letzte Hemd abzunehmen. Und James sagt dann irgendwas von wegen, ja, er hat ein Schreckgespenst über diesem Tisch wahrgenommen und übersetzt damit Spectre quasi, um zu gucken, wie Lago reagiert. Und tatsächlich fällt ihm kurzzeitig immer alles aus dem Gesicht, kann sich aber dann doch recht schnell wieder fangen, sodass es kein anderer bemerkt. Und James deckt die Karten auf. Und die Stimmung kippt langsam. Alle nehmen eine gewisse Spannung wahr, also zwischen Lago und James, dass das vielleicht jetzt nicht mehr so spaßig gemeint ist, sondern da so ein bisschen ernst mitschwingt. Und Lago sagt, ja, James, der würde mit seinem ganzen Gelaber hier die Karten verhexen quasi und droht ihm auch mit einer alten Mafia-Geste, die auch wieder kein anderer außer James versteht am Tisch und weiß, okay, jetzt sind wir hier über die Freundschaft hinausgeschossen. Und James erwähnt nach wie vor sein Gespenst, was er über dem Tisch sieht, um Lago da wieder zu testen. Okay, springt er drauf an, springt er nicht drauf an. Beide haben unbewusst dasselbe Blatt auf der Hand. Es ist kein geiles Blatt, aber es könnte so reichen. Und James nimmt die safe Variante und sagt, ach komm, ich probier's damit. Ist dann halt so. Und Lago sagt, ah nee, das ist mir zu risky, beziehungsweise nicht risky genug. Ich nehme noch eine weitere Karte, könnte damit tendenziell den besseren Ausgangswert erhalten, ähnlich wie beim Blackjack. Aber überspielt sich quasi selbst und verliert deswegen. Und das erkennen halt auch alle in der Situation, als die Karten dann aufgedeckt werden. Und ja, Lago ist damit auf 180, muss alle Willenskraft aufbringen, um nicht zu explodieren am Tisch, um die Beherrschung zu verlieren, und gratuliert dann notgedrungen James. Und ja, er sage, er habe jetzt gerade damit seine ganzen Gewinne, die er über den Abend angehäuft hat, auf einen Schlag verloren. Und hat jetzt auch keine Zeit, hier mit Domino noch einen schönen Abend zu verbringen. Er muss jetzt gucken, wie er das Geld wieder reinbekommt. Dies muss sich halt eine andere Begleitung suchen. Und ja, stellt dann auch noch James vor, der sagt, na, dann nimm doch mich einfach. Wir kennen uns doch schon. Sie ist mal wieder total charmant, moderiert das ganz, ganz angenehm und sagt, ja, kann sein. Weiß ich gerade nicht. Dann sagt er, ja komm, wie sieht's aus? Willst du mit mir ein Getränk genehmigen? Und sagt auch, er steigt jetzt aus, er hat keinen Bock mehr, ganz Glück quasi überstrapaziert. Und sie wieder ganz, ganz eloquent, lösend, meinetwegen, dann gehen wir halt was trinken. Günstig wird's nicht.
Richtige Sympathiebolzen, hey.
Genau, sie sagt dann auch wirklich noch, ja, also ich gönne mir dann aber schon richtig. Also wenn es jetzt auf deinen Nacken geht, also da hole ich Geld, Lagos Geld quasi auf andere Art und Weise wieder rein. Es bleibt dann in der Familie. Und jetzt hätte James eine härtere Aufgabe als das Spiel gegen Lago, sagt dieser selbst. Also Domino wäre anscheinend der Endgegner. James sagt noch vielen lieben Dank fürs Spiel und droppt halt noch 5-mal seine Gespenstergeschichte, in der Hoffnung, dass es jetzt irgendwie noch mehr zieht. Wo ich mir denke, Alter, es hat beim ersten Mal doch schon ganz gut geklappt. Was erwartest du, passiert jetzt ja beim sechsten Mal, wenn er weiß, doch weiß,
was kommt? Wird ja noch kommt offensichtlicher so. Also verstehe ich nur bedingt.
Ja, was nimmt er raus mit? Also, wie gesagt, Lago hat reagiert, er kannst du nicht so ganz einordnen, in welche Richtung das Ganze geht. Ja, beim Restaurantteil des Casinos angelangt, gönnt sich die gute Domino Kaviar und Champagner. Es wird nicht gegeizt, ich habe für $50 oder so, also wieder inflationsbereinigt, sehr, sehr viel Geld. Und James merkt irgendwie so ein leichtes Hinken bei ihr und spricht sie auch direkt drauf an. Vielleicht ist es auch nicht so unbedingt so super Gentleman-like, aber naja, gut. Wir spielen hier mit offenen Karten. Sie hat unterschiedliche Beinlängen. Und James sagt, na, das ist doch eigentlich ganz süß, damit wirkst du so ein bisschen kindlich. Und sie meint dann hingegen nur nicht wie eine verbitterte Geliebte. Also er sitzt das irgendwie selbst so ein bisschen im Nacken, das Gerede. Und das meine ja sowieso jeder von ihr, dass sie irgendwie nur das Spielzeug von Largo ist und mehr halt auch nicht. James sagt, ja, keine Ahnung, kann ich noch nicht beurteilen. Ich lege mehr Wert auf eigene Erkenntnisse als auf das Gelaber von anderen. Die Tierwelt ist ihm da viel lieber, da wird nicht so viel gelabert. Da bildet man sich eine eigene Meinung, indem man Erkenntnisse sammelt. Und James spiegelt ihr dann seinen Eindruck von ihr wieder. Sie ist sei wohlbehütet aufgewachsen, kam irgendwann mal ins Straucheln zu einem Fall, also zum Rückschlag im Leben, musste sich da selbst rauskämpfen, rausbeißen und hat dann gelernt, ihren Körper einzusetzen, ihn zu Kapital zu machen. Und das sorgt halt auch einfach mal für Verdrängung von Emotionen. Die sind aber noch in ihr, die sind da, die sind greifbar, die schlummern nur unter diesem Panzer, den sie sich drauf geschaffen hat. Und jetzt ist sie wieder standtechnisch da, wo sie hin wollte, beim schönen, reichen Leben, aber merkt selber irgendwie, das ödet jetzt doch alles ganz schön an. Das ist nicht das, was man unbedingt möchte. Und ansonsten seid ihr natürlich schön, willensstark, reizbar, unabhängig und auch grausam. Und dann sagt sie, ja, also ehrlicherweise, ich bin nicht groß beeindruckt, ich habe dir halt schon viele Hints gegeben, du hast einfach nur die Puzzleteile zusammengesetzt, bravo, herzlichen Glückwunsch. Das Einzige, was an ihr nagt, ist dieses Adjektiv grausam, wo sie sagt, ja, wie kommst du denn Gottes Willen darauf? Und er sagt dann, naja, gut, also du saß jetzt eben neben deinem Dude, der einen Arsch voll Geld verloren hat, der richtig auf den Sack bekommen hat und hast nicht ein nettes Wort für ihn übrig. Also kann dir nicht so sonderlich viel dran hängen. Das würde mir schon sehr wehtun. Schwieriges Verhalten. Und sie sagt dann, naja, sie ist immer ehrlich. Das ist halt ihre beste Eigenschaft, Ehrlichkeit. Und bei Largo steht sie gerade irgendwie so zwischen den Stühlen. Sie ist jetzt nicht krass zu ihm hingezogen, findet ihn aber nicht krass scheiße. Deswegen so, ja, ist halt da und man lebt damit. Sie haben halt einen Deal. Sie ist quasi sein Vogel im goldenen Käfig. Man hat halt alles, was man will, aber man ist halt nicht frei. Und sie sagt dann am nächsten Satz auch, ja, man kann den Körper kaufen, aber nicht das Herz. Sehr, sehr tiefgründig, die gute Frau.
Ja.
Und das will Largo auch gar nicht. Er will gar keine Gefühle oder irgendwas. Er, ja, behält sie jetzt so lange, bis ihm die Lust auf Sex irgendwie mit ihr vergeht und dann sucht er sich eine andere. Das ist so sein Deal. Dann sagt sie zu James, komm hier, ich brauche noch ein paar mehr Champagnerflöten und ein paar Zigaretten mehr. Und dann verändert sie sich auf einmal auch ihr Wesen. Sie taut irgendwie so ein bisschen auf und wirkt eher wie eine Frau, die einfach ausgehen will und Spaß haben will, anstatt irgendwie so das Schoßhündchen von irgendjemandem zu sein und alles wegzubeißen, was einem zu nahe kommt. Dann erzählt sie James von Hero auf ihrer Lieblingszigarettenschachtel. Und ich weiß nicht, wie ich das neutral rüberbringen soll, aber unter 4 Seiten kriegen wir eine Fantasiegeschichte über diesen Hero erzählt, der, wie gesagt, auf dieser Zigarettenschachtel ist, so einen leichten Seemannsstil verkörpert und im Hintergrund mehrere Schiffe sind auf Gemälden. So kann man sich das ganz grob vorstellen, glaube ich. Und sie erzählt, wie sie glaubte, Hero sei ein ehemaliger Dude auf dem Schiff gewesen, Militär, der dort lange Zeit zum Mann gereift ist, erst Scheißarbeit machen musste, dann immer mehr Verantwortung bekommen hat, in die Aufgabe reingewachsen ist und so weiter und so fort. Irgendwann erkannt hat, okay, das ist es hier irgendwie nicht. Ich mache mich andersweitig selbstständig, mache einen Laden auf, einen Pub auf oder so und gehe ins Malen über oder ins Künstlerische über, erstelle ein Wandgemälde, hänge das bei mir in dem Laden auf, dann kommt zufällig der Mann vom Tabakkonzern von dieser Schachtel, wo er jetzt halt drauf abgebildet ist und sagt, boah, das ist doch mal ein Ding. Also den Dude plus seine Bilder im Hintergrund, die bräuchten wir auf unseren Schachteln. Das wär's. Und da spinnt die sich da ein zurecht. Und also ich glaube, selbst James hat sie da irgendwie zwischenzeitlich verloren. Also es ist halt... Ja.
Und ich fand's auch schwierig teilweise, dass da... Also am Anfang klang es noch so, als hätte sie den persönlich gekannt. Zumindest bei mir im Buch war es so... Der hat mich gerettet, der hat mich vom Schlimmsten bewahrt, da habe ich meine Unschuld verloren quasi so. Und dann wird es immer mehr wie so eine Geschichte, wo ich mir gedacht habe, ja, wohin gehen wir gerade? Also wir lernen jetzt den guten Hero kennen, der hier seine Seele an Zigaretten verkauft hat letztendlich, um auf die Packung zu kommen. Beziehungsweise ihm ein gutes Angebot gemacht, aber hä? Ja.
Ja, vielleicht heißt der gut auch einfach Hero im Sinne von Held, aber...
Ich glaube, es war noch irgendeine Anspielung mit Held auch, es könnte schon sein. Guter Punkt, aber...
Ja, liegt nahe.
Oder es war halt ihr Hero, ihr persönlicher, was weiß ich, aber ob als Hero oder Hero heißt...
Genau, das, steht, stand auf seiner Mütze irgendwie drauf, ja. Oder was auch immer. Also wir verlieren uns da sehr in Details und kriegen die beste Marketingstrategie fürs Rauchen, die man nun in so einem Buch geben kann, wie toll Rauchen sein kann und was es dich durch schwere Zeiten bringt. Und dieses Bild hat sie sich halt mehrmals ausgeschnitten und hilft dir halt durch schwere Zeiten. James ist schon richtig eifersüchtig und sie erzählt dann immer weiter und spitzt sich da, wie gesagt, eine ganz wilde Biografie zurecht und konnotiert einfach sehr, sehr viel Positives damit und hat sich auch immer wieder dieses Bild ausgeschnitten, mit nach Italien genommen, weil in Italien gab es diese Marke einfach nicht. Genau, und konnte sie die sich auch nicht mehr leisten. Genau, ich frage mich, wie gesagt, warum ich mir 4 Seiten sowas antun muss, was mich null weiterbringt, aber es ist bestimmt einfach stilistisch gesehen ein nettes Mittel. Und sie kommt dann irgendwann auf ihren Bruder zu sprechen und sagt, dass er bei der Air Force war und ein riesen Vorbild für sie ist, obwohl sie auch weiß, dass er einfach ein Arsch ist. Ein egoistischer Arsch, so. Und zu ihr schon immer gesagt hat, hey, du musst selber gucken, wie du auf die Füße kommst, ich kümmere mich nicht darum, also jeder ist irgendwie sich selbst am nächsten und nur so kann man es schaffen im Leben. Und ja, ist auch kriminell in die Fußstapfen ihres Großvaters getreten, der ein Schmuggler in Südtirol war und deswegen hatten sie auch eigentlich immer ganz gut Geld. Sein Name ist Petacchi mit Nachnamen und da klingelt es natürlich bei uns und nicht nur bei uns, sondern James hakt dann auch nach und fragt, einen Moment, hast du nicht einen anderen Nachnamen gegeben? Ja, sie sei Vitali, aber das ist nur ein Künstlername, gar nicht der richtige Name und ihr Bruder Giuseppe sei nach ihrem Stand irgendwo in Paris gelandet, hat viele Fehler gemacht, viele Dummheiten, aber sie hofft, er settelt sich irgendwann nochmal und kommt dann endlich klar im Leben. Und James nimmt diese Information auf und bestellt sofort die Rechnung, weil da gehen natürlich jetzt alle Alarmsignale an.
Ja, absolut. Und er wirkt auch sehr nachdenklich und greift mal wieder zu den Kippen. Aber hätte ich vielleicht den Moment auch gemacht. Spannend, spannende Wendung, aber ich glaube trotzdem, ja, wir wollten ja eigentlich objektiv und neutral bleiben, aber vielleicht hätte es die 4 Seiten dazwischen auch nicht unbedingt für diese Wendung gebraucht. Die hätte man, glaube ich, auch anders einfädeln können, vielleicht sogar geiler und halt nur auf 2 Seiten, aber vielleicht auch Geschmackssache. Also ich möchte jetzt gar nicht meine negative Stimmung durchdringen lassen. Und vielleicht eine Frage an dich, weil wir jetzt, glaube ich,
gerne,
insgesamt so bei dem Buch so ein bisschen... Ja, jetzt noch so semi-begeistert sind, sage ich mal. Was hatten dir diesmal an diesen 5 Kapiteln, ist vielleicht eine fiese Frage, aber was hat dir denn daran diesmal ganz gut gefallen? Hast du irgendwas, wo du sagst, so, oh, das war cool oder hat ganz gut funktioniert? Und vielleicht auch hier mal, wir sind ja gar nicht die Bond immer nie kaputt reden wollen, aber dass wir mal noch was Positives haben.
Gerne. Also ich versuche es auch wirklich nur positiv zu belasten. Ich fand es positiv, dass wir wieder einen Leiter reinbekommen haben, als wiederkehrenden Sidekick quasi. Die unterschiedlichen Ansichten, dass die ja quasi konträr zueinander denken ganz oft und nicht irgendwie permanent einer Meinung sind, das wird, glaube ich, ziemlich den Vibe killen. Also das fand ich ganz, ganz interessant. Diese Spielsituation mit Lago in den Grundzügen auch im Casino fand ich ganz, ganz cool. Es war jetzt auch nicht so ultra lang, also klar, es hat halt wieder das Kapitel dominiert, aber ich finde das immer so ein bisschen spannungsaufbauend. Genau, also diese 2 Elemente waren so die, wo ich sage, hey, das war mit cool, das war ein bisschen was Neues teilweise. Und vielleicht noch in den Grundzügen die Geschichte auf dem Boot, obwohl da halt auch viel Unglaubwürdiges dranhängt. Also
ja
da ist es schon wild. Aber Lago macht erstmal so einen ganz guten Eindruck als Bösewicht, der irgendwie super galant und charmant wirkt, was wir bis jetzt noch nicht so hatten. Es waren meistens eher so die unangenehmen Typen.
Ja, cool.
Genau.
Geil. Nee, ich wäre nämlich auch mit Lago, glaube ich, gegangen, so auf dem Boot, wo ich mich auch zwischenzeitlich gefragt hatte, so, spielt er das jetzt gerade so oder findet der Bond halt erstmal wirklich eigentlich einen ganz interessanten Dude, weil er kann ja eigentlich nicht wissen, dass Bond irgendwie da ein Schnüffler ist. Andererseits, wenn ich was zu verbergen habe, würde ich immer alle, erst recht, wenn die mit Anwalt vor meiner Tür stehen, als, weiß ich nicht, erstmal ein bisschen gegenüber stehen mit so einem Fragezeichen, so, also kann ich dem trauen oder nicht. Insofern könnte auch viel Misstrauen dabei gewesen sein, aber ich fand es insgesamt ganz cool, weil er halt seine Form gewahrt hat. Ich finde, man kriegt charakteristisch schon ganz gut was von Lago mit. So, ist schon Gentleman, er bietet da auch alles an. Ja, und wenn es sein muss, dann legt er das Lächeln auf und führt halt auch nochmal übers Boot. Und ich finde, das hat er ja auch insgesamt ganz gut in der Spieleszene gemacht, dass er da so sein, also klar, Bond hat, konnte irgendwie ein bisschen was erkennen, aber er ist trotzdem nicht ausfällig geworden. Er ist nicht vom Tisch gegangen, sondern hat es dann trotzdem so im Griff gehabt, das zu überspielen. Finde ich eigentlich ganz cool geschrieben. Ja.
Ich verstehe halt nach wie vor nicht, warum der Name James Bond nicht einfach weltweit verbrannt ist im Bösewicht-Setting, weil er stellt sich ja jedes Mal mit seinem richtigen Namen vor. Ja. Also klar, wir haben sie nicht in Zeiten der krassen Globalisierung oder der krassen Telekommunikation, wie auch immer, medialen Aufarbeitung, aber ja, so, also so gerade, die haben doch auch bei Spectre ein paar Leute von Smirsch mit drin sitzen, dass da keiner gesagt hat, also Bond, da haben wir schon Riesenprobleme mit gehabt, also den sollten wir uns vielleicht mal merken.
Ja, das nee, ist ein bisschen verrückt. Aber frage ich mich auch jedes Mal, dass er sich so vorstellt, also ja, vielleicht ist es auch so 0815-Name, den es öfter auf der Welt gibt und es kann halt jeder James Bond heißen, aber ich bezweifle es so ein bisschen, also ja, finde ich einen guten Punkt. Leiter ist ja auch anonym sozusagen unterwegs als Mr. Larkin. Zumindest genau. In dem Moment, wo er mit Lago zusammentrifft. Ja. Stimmt, guter Punkt. So?
Genau.
Danke dir für deine Meinung. Fand ich, glaube ich, auch mal spannend, hinten raus mal noch die positiven Dinge mal so ein bisschen rauszusuchen.
Ja, leider ein bisschen schwierig, finde ich es tatsächlich. Also es ist jetzt nicht so, dass ich da grundlegend gar nichts positiv dran finde oder das komplett scheiße finde. Aber es ist halt jetzt eine sehr zähe Nummer gewesen, weil wir haben jetzt drei Leute wieder eingeführt bekommen, also die wieder ganze Kapitel für sich hatten. Dann jetzt dieses Mega-Kapitel mit dem Casino-Geschichte über die Zigaretten-Gedingens. Also ich glaube, vielleicht war das einfach so ein kreatives Mittel, mal vom Autor sich ein bisschen auszutoben.
Ja.
Es hilft mir halt bedingt, nur Domino besser kennenzulernen. Also wie gesagt, taffe Kindheit, sich an Dinge klammern, die ihr Hoffnung geben, aber das wirkte eher wirklich wie so ein Marketingstrategie ja. für eine Zigarettenfirma.
Als wäre hätte er irgendwie eine Kooperation eingegangen mit der entsprechenden Zigarettenfirma und hätte da noch irgendwie was dran verdient, so wie es heutzutage bei den Filmen gemacht wird, wo Unsummen bezahlt werden, dass, keine Ahnung, welche Biermarke auch immer oder welche Getränkemarke auch immer zu sehen ist oder Automarke. Ist ja gerade egal. Ja, so wirkt es ein bisschen auf mich, aber
exakt.
Ja, vielleicht war das damals auch ein Stilmittel. Das könnte ja auch sein.
Wie gesagt, ich bin sehr optimistisch, dass wir jetzt so ein bisschen an Fahrt aufnehmen. Also ich finde es halt so schade, weil wir eigentlich einen ziemlichen Zeitdruck haben durch die Deadline. Aber das spielt irgendwie für mich gerade gar keine Rolle, weil ich hatte erst das Gefühl, es ist wirklich so ein Urlaubsding zwischen Leiter und Bond. Und naja, eigentlich haben sie schon alle Puzzleteile. Sie müssten es gerade nur noch ein bisschen zusammensetzen. Dann haben sie den Fall gelöst. Ja. Das killt halt so ein bisschen den Vibe. Weil, wie gesagt, wir schon genau wissen, dass sie da auf der richtigen Fährte sind und sie jetzt wahrscheinlich nicht mehr grob verrennen werden. Aber also das kannst du jetzt nicht mehr ändern, deswegen musst du das jetzt mal abhaken oder muss man abhaken und sagen, okay, die nächsten 5 Kapitel, wo es jetzt wirklich dann auch in Richtung Finale geht, da muss es jetzt mal ein bisschen mehr krachen, da muss auch mal miteinander wieder mehr interagiert werden. Also Lago weiß jetzt, okay, Bond ist ihm nicht positiv gesonnen, da muss jetzt mal dahingehend knallen einfach.
Ja,
genau.
Nee, finde ich auch. Ich finde es auch tatsächlich, wie du gerade angesprochen hast, ein bisschen schade, dass man da so direkt mitgenommen wird und alles eigentlich, alle Karten oder der Lösungsweg, ich glaube, so ehrlich dürfen wir sein oder ich erwarte zumindest jetzt keine große Wendung mehr, die mich total überrascht, der Lösungsweg eigentlich schon so ein bisschen auf dem Silbertablett serviert ist. Und das macht es auch schwierig, halt einen Bond souverän und cool dastehen zu lassen. Er verhält sich dann eher so ein bisschen dumm, so dann kommt ein Leiter und kann eigentlich gar nicht wissen, um was es geht. Der hat 2 Sekunden vorher noch mit Bond darüber gesprochen, wie beide da gelandet sind und stellt dann die perfekte Theorie auf. Das finde ich halt ein bisschen schade, so aus Lesersicht. Dass der Leiter ein cooler Dude ist und das drauf hat und so, finde ich eigentlich sympathisch. Ich wüsste jetzt auch nicht, wie man es anders gut darstellen kann, aber ich finde, aus Lesersicht nimmst du da halt voll die Spannung, weil du weißt ja, die sind voll auf dem Weg. Man ist ja durchaus Bond-Fan, würde ich behaupten, wenn man das liest. Aber es lässt Bond halt nicht wirklich gut dastehen, weil er halt eigentlich keinen Handlungsspielraum hat, weil es ja schon vorgezeichnet ist, aber er jetzt noch nicht draufkommen darf, weil es kommen ja noch 10 Kapitel oder so. Ne? Das finde ich halt so ein bisschen schwierig. Aber ja, ist meine Meinung.
Gut, ich bedanke mich für deine Zeit, heute wieder mit mir da was auf die Ohren von euch zu quatschen und hoffe natürlich auch, dass ihr die Zeit genossen habt. Ich bedanke mich natürlich auch dann dementsprechend für eure Zeit, die ihr wieder investiert habt in unser kleines Produkt. und hoffen, wir konnten euch da wieder die ein oder andere Tür öffnen. Vielleicht seid ihr auch gar nicht unserer Meinung und sagt, eigentlich mega spannend und ihr moderiert es gerade einfach total beschissen an. Wäre natürlich auch verständlich, aber dann habt ihr immer noch die Chance, das Buch euch selber zu holen. Ja. Oder euch, wie gesagt, einfach die Gedanken zu machen, was sind das denn für zwei Hansel, die uns da vom Gegenteil überzeugen wollen. Das ist überhaupt nicht der Fall, es ist einfach nur die Sache, wie wir es aufnehmen. Und natürlich ist es schwierig, wenn du nach 5, 6, 7 Kapiteln merkst, okay, es geht gar nicht in die Richtung, wie man sich es wünscht, da wieder rauszukommen aus dieser Meinungshaltung. Das ist, ja, glaube ich, da beißen sich manche Politiker fester. Wir geben uns da noch ein bisschen Mühe. Und ja. Ich glaube, deine Frage hat auch ganz gut da zum Verständnis beigeholfen, dass es jetzt nicht so ist, dass da alles Blödsinn ist oder ähnliches, sondern
absolut,
viele ja. Elemente ganz cool gewählt sind.
Denke ich auch. Und ich finde, wir lesen das ja auch schon, weil es uns interessiert, weil es uns Spaß macht, weil wir es cool finden. So, das darf ja nicht unter den Tisch fallen, aber man ja, darf ja durchaus vielleicht auch ein paar Dissonanzen mit euch da draußen schaffen, sodass ihr vielleicht auch Bock habt, die Bücher nochmal reinzulesen, die Filme nochmal anzuschauen. Das soll ja auch so ein bisschen euch anregen, glaube ich. Insofern freuen wir uns, wenn ihr reinhört. Ich bedanke mich auch für deine Zeit. Es war wie immer ein Spaß, ein Fest und bin gespannt, wie die Folge bei euch ankommt. Wir hoffen natürlich, die gefällt euch.
Sehr gut. So verbleiben wir. Seid auch in 2 Wochen wieder dabei, wenn wir euch den Teil 4 von 5 aus dem Buch Feuerball näher bringen und wie gesagt, damit dann auch Richtung Finale langsam ja. marschieren.
Würde ich
und
auch sagen.
Die Daumen gedrückt sind, dass es am ja, altbekannten Spannungsfaktor nun ein bisschen zulegt, ein bisschen dran geschraubt wird. In diesem Sinne, habt eine schöne Woche, Restwoche, wann auch immer ihr es euch anhört. Alles Liebe, alles Gute.
Aus Hessen. Gilt für uns beide. Bis dann.